Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück.
Oh ja, und Felix, ich brauche diese Episode heute auch mal. Wirklich.
Ja?
Ja.
Das ist schön.
Harte Woche also nicht, hinter mir.
Und dann jetzt. Doch nicht so schön.
Nee, ist schön wieder hier zu schnacken und bin gespannt, was die heutige Episode hier so für uns zu bieten hat. Was da auf dem Zettel steht, wir haben hier Führungswechsel bei Apple, Tesla Holiday Update, Fairphone, Fairbuds XL, RAM Shortage und sehr viele Kommentare heute, weil die letzten Episoden haben wir Kommentare ein bisschen vernachlässigt, sind wir ganz ehrlich, aber das holen wir heute wieder hundertprozentig auf.
Ne? Yes, so machen wir. Mach mal so, haben wir ein paar schöne Sachen rausgesucht und muss sagen, ich freue mich, das sind so richtige Crewcast-Themen heute. Vor allem irgendwie, ich freue mich sehr auf dieses, ich kann gar nicht sagen, auf welches Thema ich mich am meisten freue. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Das erste Thema bezieht sich auf diesen Führungswechsel bei Apple und jetzt denkt man vielleicht, aha, okay, Führungswechsel, wer wechselt da? Gibt es da eine große Führungsposition, die irgendwie, ja, wo ein bisschen was, der Wind of Change bläst? Aber nein, es sind gleich irgendwie 5, 6, 7, ich habe es gar nicht genau nachgezählt, ich habe es auch gar nicht alle auf die Liste geschrieben, aber es ist wirklich auffällig, dass bei Apple gerade am laufenden Meter Leute ersetzt werden. Also diese Firma wird obenrum wirklich ordentlich aufgefrischt, ausgetauscht. Und man kann sich so ein bisschen die Frage stellen, so ist es jetzt so eine Nummer, dass die Ratten klingt falsch, ich sag mal, dass die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Aber das meine ich nicht. Das sind ja keine. Nee, das ist nur wegen dem Sprichwort so. Aber sind die, spüren diese Führungskräfte, die da jetzt gehen, irgendwie etwas schwierige Zeiten oder was auch immer, was da bei Apple auf uns zukommt, wo die sagen, nee, kein Bock, ich hau jetzt ab? Oder ist es eher so, dass es mal längst an der Zeit war, dass eine neue Richtung eingeschlagen wird? Weil es gibt viele spannende Positionen, die sich verändern. Ja, der Interface-Design-Chef wechselt zu Meta, Alan Dye, das ist derjenige, der Liquid Glass quasi zu verantworten hat. Der KI-Chef geht in Ruhestand, der John Gianandrea, sorry, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Gianandrea.
Lisa Jackson geht, das ist die, die für Environmental-Sachen zuständig ist, also quasi Frau Apple 2030, die dann immer schön bei den Solarpanels auf dem Dach vom Apple Park rumsteht. Und sich dann mit Mother Nature.
Das ist immer eine schöne Einordnung, wer das ist. Das ist die, die bei den Solarpanels steht. Das ist der Typ von Liquid Glass. So, damit können die Leute relaten, ja.
Ja, die geht. Es gab Gerüchte, dass der Chip-Chef geht, also der Apple Silicon zu verantworten hat. Das ist der mit seinem, der so ein bisschen französischen Akzent am Start hat und immer im Keller bei Apple.
Der im Lab immer.
Ja, das ist der. Ich weiß nicht, ob man den jemals in der Apple Keynote unter freiem Himmel gesehen hat. Der ist eigentlich immer in diesem Chip-Labor am Start. Und dann gibt es noch Gerüchte, dass es auch mit Tim Cook demnächst vorbei sein soll. Man muss sagen, zu dem Chip-Chef erstmal, der hat bis jetzt dementiert, dass er geht. Also der bleibt wohl erstmal noch. Und Tim Cook gibt sowieso keine Statements raus, bis es dann soweit ist, dass er geht. Dann werden wir es wohl mitbekommen. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, das in irgendeiner Form schon vorher anzukündigen oder Hints zu geben oder whatever. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und bis dahin bleiben Spekulationen. Aber auch ohne Tim und ohne den Chip-Chef ist da schon einiges an Bewegung drin. Ja, und da wollte ich einfach mal ein bisschen mit dir drüber quatschen.
Ja, und es gibt auch ein paar, oder vor allem bei der Designabteilung ist es ja so, dass die gar keine Führungsposition mehr haben. Da gibt es dann nur noch so das Team und keine Führungsposition. Ja. Da hatten wir ja dieses Ding, dass die dann zu der Firma von Johnny Ive und OpenAI gegangen ist und sowas. Und seitdem ist diese Stelle da dann auch unbesetzt. Ja, und das, was du jetzt gerade schon aufgezählt hast, sind natürlich auch einige Departments, wo sich da irgendwie was wechselt. Und Ja, ich meine, es ist jetzt schon so ein bisschen Spekulation, muss man mal ehrlich sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich einfach schon sehr viel ändert, weil dieser große Bruch mit Tim Cook im Raum steht. Ne? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht zusammenhängt.
Und das ist natürlich, so habe ich es tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich habe mir schon über all diese Posten irgendwie Gedanken gemacht. Und ja, was Julian gesagt hat, ne, muss man vielleicht wirklich deutlich betonen, wir haben jetzt keine Ahnung, was da intern abgeht.
Ich hab keinen heißen Draht.
Wir spekulieren da jetzt. Genau. Wir spekulieren da jetzt gemeinsam mit euch drüber. Ja, wir wissen auch nichts. Ja, wahrscheinlich. Deswegen, ja, nimmt das immer so ein bisschen mit einer Prise Salz. Aber ja, das kann natürlich irgendwo zusammenhängen, weil wenn du einen gewissen Draht zum CEO hast und du weißt, da verändert sich jetzt viel und du hast eh irgendwie im Hinterkopf schon den Gedanken gehabt, vielleicht mal eine Änderung mit reinzubringen. Also es ist ja auch erstaunlich, wie viele von denen in Ruhestand gehen. Also es ist nicht nur, oh, die wechseln zu einer anderen Firma hier und da, sondern es gibt auch ganz viele, die dann so, ah, ja, reicht auch langsam mal. Ich bin alt und reich genug, das war's jetzt. So,
ja,
und wenn
du weißt ja auch nicht, was hinter verschlossenen Türen abgeht. Wenn jetzt schon zum Beispiel, also wir wissen das ja nicht genau, aber es wird ja heiß spekuliert, dass John Ternis der nächste CEO wird. Und sollte das so sein, dann werden die ja schon lange, bevor das angekündigt wird, alles vorbereiten. Also wenn die jetzt wissen, okay, er wird's, dann werden die es ja nicht direkt verkünden, sondern die werden erstmal alles darauf vorbereiten, dass man dann einen smoothen Wechsel hat. Und vielleicht sagt halt John Ternis, keine Ahnung, für mich sind die und die Sachen essentiell als neuer CEO, da in den Bereichen muss irgendwas passieren. Und vielleicht ist es dann dementsprechend auch in wie gesagt, alles Spekulation, aber vielleicht ist es dann in dieser Denkweise dann auch eine Vorbereitungsmaßnahme, diese Führungsrollen da ein bisschen auszutauschen.
Das kann sein, ja. Oder halt auch andersherum von den Führungskräften, dass die halt wissen, ey, mit Tim Cook komme ich ganz gut klar, da weiß ich ganz genau, wo und wie und woran ich bin und was ich machen muss und dass der in dem und dem Punkt immer meinen Rücken frei hält und bla bla bla. Und wenn du halt eh schon, ne, auf dem Sprung bist, sage ich mal, und dir klar wird, ey, jetzt steht eine große Veränderung bevor, dann macht es natürlich Sinn, den Absprung eher vorher als danach zu machen, weil du dann einfach in Ruhe und Frieden gehen kannst, sage ich mal, statt dann da auf die letzten Meter nochmal einige Turbulenzen mitzunehmen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber ich glaube, dass es gerade bei den Positionen, die ich jetzt hier rausgeschrieben habe, auch noch viele weitere Gründe gibt. Und ich möchte jetzt einfach mal mit Alan Dye anfangen, dem Liquid Glass Menschen. Der wechselt zu Meta. Ne? Und ich glaube, dass Meta wahrscheinlich viel Geld für ihn ausgegeben hat. Das weiß man nicht, wie viel, aber sie kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man sich anschaut, wie Meta in den letzten Monaten das Anwerben von neuen Talenten angegangen ist, also gerade im KI-Bereich, werden ja teilweise so Fußballstar-ähnliche Summen für irgendwelche Executives und Programmierer gezahlt, weil man einfach sagt so, ey, die sind gerade so wichtig in der aktuellen Phase für unser Unternehmen, wir brauchen die besten Punkt. Und wenn es eine Arsch voll Geld braucht, um die zu überzeugen, dann scheißegal, wir verbrennen gerade eh so viel Geld mit KI-Entwicklungen, auf die paar Millionen hin oder her kommt es dann jetzt auch nicht mehr an. Und ich kann mir vorstellen, dass sie Alan Dye ein Angebot einfach gemacht haben, das er nicht ablehnen konnte, weil er natürlich für Meta auch eine wichtige Schlüsselfigur sein kann. Es ist ja so ein bisschen in den Gerüchten, ja, dass Apple an einer eigenen AR-Brille arbeitet, also sowas in die Richtung Meta-Ray-Ban-Glasses oder diese Meta-Display-Glasses, also ne, nicht Vision OS VR-Brille, sondern so eine Brille, die man im Alltag tragen kann. Und als Interface-Chef, ja, und weiß Alan Dye natürlich genau, was Apple da plant und in welche Richtungen das geht. Und Liquid Glass selbst ist ja als Designsprache größtenteils für dreidimensionale Räume ausgelegt. Also es hat ja so ein bisschen den Ursprung in Vision OS und mit seiner ganzen Transparenz funktioniert es in einem dreidimensionalen Rahmen natürlich besonders gut, weil du halt über die echte Welt mit diesen Glaselementen, ja, User-Interfaces drauflegen kannst. kannst, die dich aber nicht zu sehr aus der eigentlichen Welt hinausreißen. So, und wenn Alan Dye jetzt bei Apple schon Liquid Glass entwickelt hat und das entwickelt hat mit dem Hinblick auf diese AR-Brille und genau weiß, was da kommt, ist er jetzt für Meta natürlich mega wertvoll, weil die in diesem AR-Brillenbereich schon einen gewissen Vorsprung haben und jetzt natürlich auf der Suche sind nach Möglichkeiten, diesen Vorsprung auszubauen und sich dann nicht von Apple überholen zu lassen, wenn Apple soweit ist. Weil das größte Problem an diesen Glasses ist ja irgendwo, dass sie halt von Meta sind und viele Leute halt so sagen, so ja, ich finde dieses Prinzip eigentlich ganz gut, die Technologien, die ich sehe in dieser Meta Ray-Ban und so, das spricht mich schon irgendwo an, aber wenn jetzt eine Firma wie Apple, die mehr auf Privatsphäre und sowas achtet, ja, da ein Konkurrenzprodukt hätte, was da mithalten könnte, würde ich wahrscheinlich eher das von Apple kaufen. Und da muss Meta jetzt wirklich gucken, dass sie ihre Brille so schnell wie möglich, so krass wie möglich hinkriegen, dass selbst wenn dann die Apple-Brille kommt, es trotzdem noch genügend Leute gibt, die sagen, ja, gut, die Apple-Brille ist da jetzt vielleicht ein bisschen mit Privacy besser am Start, aber die Meta-Brille bietet trotzdem noch Dinge, die ich bei Apple nicht bekomme, deswegen bleibe ich bei Meta oder entscheide mich jetzt für eine Meta-Brille. Und ich glaube, der Alan Dye, auch wenn er sicherlich Verschwiegenheitsklauseln und alles Mögliche bei Apple unterschrieben hat, wird da vielleicht beim spontanen Klatsch an der Kaffeemaschine mit Mark dann vielleicht doch das ein oder andere Wort darüber loswerden, was bei Apple geplant ist, oder es zumindest im Hinterkopf behalten bei den Entscheidungen, die er dann für Meta trifft.
Ja, das wollte ich nämlich gerade schon sagen. Also ich glaube, bei diesen ganzen, Abwerbungen, sage ich jetzt mal auf diesem Level, da wird ja ganz genau hingeschaut. Also natürlich haben die Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben und ich denke, sobald sich da irgendjemand zu weit aus dem Fenster lehnt und die andere Firma davon Wind bekommt, in dem Fall Apple, müssten die sich da auf jeden Fall damit auseinandersetzen, verklagt zu werden. Aber ja, du sagst schon so, kann natürlich schon in die eigenen Entscheidungen einfließen. Das kann man dann natürlich schwer nachweisen. Aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass er dann direkt da so ein Meeting machen wird. Leute, heute sprechen wir über Apples Pläne der Zukunft.
Ja, ein offizielles Meeting nicht, ne? Aber was beim Spaziergang durch den Wald besprochen wird oder so, das weißt du halt nie so genau. Und es kann ja auch sein, dass Alan Dye von Meta nicht nur ein attraktives Gehaltspaket, sondern gleichzeitig auch noch eine Rechtsschutzversicherung dazu bekommen hat. Also you never know, was da genau im Hintergrund abgeht. Aber selbst, ne, wenn wir jetzt mal außen vorlassen, dass er da vielleicht dann irgendwelche Geheimnisse preisgibt oder whatever, ist es ja trotzdem auch so, dass einfach ein Top-Talent, das jetzt im Rahmen von Apple ein User-Interface für dreidimensionalen AR-Raum gestaltet hat, auch gut dabei helfen kann, für Meta einen sexy User-Interface zu gestalten. Weil das kann man ja wirklich sagen über diese auch Meta-Display-Glasses und so. Die sind technologisch mega beeindruckend. Aber sexy ist das User-Interface jetzt nicht unbedingt. Also das kann schon, das hat noch viel Raum nach oben, sage ich mal, um da wirklich auch einfach erstrebenswert zu werden, so für Leute, die da sich in dem Bereich für ein Produkt interessieren, dass man dann vielleicht auch wirklich sagt, ey, die Meta-Brille ist eigentlich ganz schick geworden mittlerweile, das kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich finde das Wort sexy immer bezogen auf Technik immer so ein bisschen grenzwertig, aber du meinst, es ist halt nicht so modern, wie es irgendwie sein könnte, so, ne?
Das genau, halt ja. Ja, voll. Ja. Ach, ja. Die Technologie ist futuristisch und das User-Interface ist so ein bisschen altbacken, so ein bisschen ja. Zu krasse Windows-XP-Vibes.
Da geht noch mehr. Ich wollte Vista sagen, aber dann geh halt direkt zu XP.
Nee, ja, das Problem mit Vista ist, Vista war seiner Zeit eigentlich voraus. Das sieht man jetzt erst im Nachhinein, weil als Vista rauskam, fanden es ja viele Leute unfassbar hässlich, aber in gewisser Hinsicht ist Vista mit seinen extrem vielen glasigen Elementen ja sowas wie der Vorreiter von Liquid Glass gewesen. Also da war vielleicht nicht das Konzept, sondern nur das Timing falsch.
Da hätten die mal den Windows Vista Executive einkaufen sollen. Naja.
Ja.
Okay.
Na gut. Interessanterweise ein paar letzte Worte noch kurz zu Alan Dye, bevor wir mit den anderen weitermachen. John Gruber, der ja sehr gut bei Apple informiert ist und da auf seinem Blog auch gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, sage ich mal, meinte, dass er nach dem nach der Bekanntgabe von Alan Dyes Weggehen zu Meta ein paar seiner Kontakte bei Apple angehauen hat und mal gefragt hat, wie da so die Stimmung ist jetzt in der Firma bezüglich dieser News. Und scheinbar freuen sich sehr, sehr viele Leute über diesen Wechsel, denn Liquid Glass war ja jetzt nicht unbedingt bei allen eine beliebte Designveränderung. Ja, es ist die größte Kritik, die da immer im Raum stand und auch nach wie vor steht, ist, dass Liquid Glass visuelles Spektakel über Usability stellt. Ja, dass du halt irgendwas machst, was beeindruckend und cool aussieht, weil du hast halt das Apple Silicon und du kannst dir jetzt irgendwelche Lichtbrechungen und Kram besser rendern und machen und tun und dann machst du das einfach, um zu flexen. Aber im Endeffekt ist das Kontrollzentrum schlechter zu benutzen, Text ist schlechter zu lesen und so weiter und so fort. Und scheinbar hat es bei Apple intern auch für einige Reibereien gesorgt, sage ich mal, dass da viele Leute einfach den Weg von Alan Dye nicht mitgehen wollten und sich dagegen gestellt haben und es da dann einfach viel Streit gab und diejenigen, die da halt eher nicht auf Alans Seite standen, die scheinen jetzt richtig zu feiern bei Apple. Also mal gucken, wie sich das dann mit Liquid Glass in Zukunft weiterentwickelt.
Ja, da werden die Hufe geschart. Das sind ja dann auch Posten, die dann auch gerne wieder besetzt werden. Aber das ist jetzt noch nicht bekannt, wer dann da.
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Für manche Leute ist es schon bekannt, was passiert, aber das habe ich jetzt nicht genau nachrecherchiert. Wer da wie wo.
Ja. Okay, wir haben dann noch Lisa Jackson, also die zwischen den Solar Panels läuft auf dem Dach, die Umweltbeauftragte, wenn man das jetzt eindeutscht, die für den Plan, dass Apple bis 2030 Carbon Neutral wird, die dafür einsteht. Aber die ist jetzt auch in Ruhestand gegangen, ne?
Die geht Ende 26 geht die in den Ruhestand und das wurde jetzt bekannt gegeben. Ja. Die ist auch schon, glaube ich, 63, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das hatte ich vorhin kurz nachgeschaut. Ja. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein komplett absurdes Alter, um in den Ruhestand zu gehen. Nichtsdestotrotz in so einer Position als jemand, der ein so großes Projekt wie Apple 2030 zu verantworten hat, wäre ja jetzt der Gedanke nahegelegen, dass sie bis 2030 bleibt, um dieses große Projekt erfolgreich zu beenden und dann zu sagen, guck mal, meine Legacy ist, ich habe einen der größten Konsumproduktfirmen der Welt klimaneutral gemacht. Also das ist was, das kann man sich natürlich schon auf den Lebenslauf schreiben, sage ich mal. Also da kann man sich dann schon auf die Schultern klopfen und ein bisschen stolz auch drauf sein. Aber der Fakt, dass sie jetzt quasi 5 Jahre bevor diese Deadline kommt, sagt, boah, oder 4, wenn sie halt Ende 26 geht, ne? Das ist schon, lässt so ein bisschen die Frage aufkommen, wie eigentlich der aktuelle Stand bei Apple 2030 ist, ob das noch erreicht werden kann und ob das noch erreicht werden will auch irgendwo. Weil man muss ja sagen, es gibt in dieser Bewegung hin zur Klimaneutralität auch aktuell 2 Dinge, die da eigentlich sich dagegen entwickeln. Zum einen die ganze Sache mit der KI. Ja, KI ist extrem stromhungrig und man merkt es ja jetzt gerade auch in Amerika, die Stromkosten gehen nach oben für alle. Viele Firmen, die Datacenter für KI bauen, betreiben die eben nicht mit 100% Ökostrom, weil zum einen halt die Stromanforderungen enorm sind und zum anderen auch die Stromanforderungen 24/7 sind, weil selbst wenn die Data Center nicht benutzt werden, um gerade aktiv irgendwelche User-Anfragen zu beantworten oder Bilder zu generieren, was halt hauptsächlich tagsüber passiert, wenn die Leute wach sind, werden diese Center ja auch genutzt, um neue Modelle zu trainieren, was 24/7 läuft. Also diese Dinger, die laufen eigentlich konstant auf Anschlag und verbrauchen Strom.
Haben die ja auch viele Kunden, die in einer anderen Zeitzone sind. Das verschiebt sich ja.
Also gleichzeitig sind die Kosten für das Aufstellen von so einem Datacenter extrem hoch. Das heißt, wenn du da in irgendeiner Form einen Return of Investment haben willst, lohnt es sich, ähnlich wie bei Flugzeugen, die 24/7 eigentlich unterwegs sind und nie mal auf entspannt parken, weil sie gerade nicht gebraucht werden. Ist auch bei dem Datacenter so, das läuft eigentlich konstant auf Anschlag, um da das Maximum quasi rauszuholen aus seinem Investment. Und das ist halt einfach schwierig umzusetzen auf 100% erneuerbarer Energiebasis. Und ich kann mir vorstellen, ist aber jetzt nur eine Theorie von meiner Seite, dass es da auch zu schwierigen Spannungen gekommen sein wird. Weil auf der einen Seite.
Das politische Umfeld kommt ja auch noch dazu.
Genau, das ist das Zweite. Das eine ist die KI-Entwicklung, das Zweite ist das politische Umfeld. Die KI-Entwicklung, ne, dass da vielleicht auch bei Apple irgendwie der Wunsch ist, KI-Fähigkeiten aufzubauen, auszubauen, größer zu machen, ja, leistungsfähiger zu werden in dem Bereich. Und das arbeitet so ein bisschen gegen das Ziel von Lisa Jackson, halt diese Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, oder macht es ihr halt einfach schwer oder schwieriger. Und auf der anderen Seite, ja, was Julian gesagt hat, die politische Entwicklung, dass jetzt generell die Klimakrise in der Politik und auch in der Gesellschaft von vielen, ich sag jetzt einfach mal, als nicht mehr so wichtig eingestuft wird, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Also da hat man ja auch irgendwo einen mentalen Wechsel drin in den Köpfen vieler Politiker und Leuten. Da ist natürlich auch die Frage.
Der Regierungswechsel halt mit der Trump-Administration hat sich das, glaube ich, stark geändert, ne?
Ja, das hat sich stark geändert und bei den Leuten halt gefühlt irgendwo auch. Also ich habe so das Gefühl, dass wenn du jetzt mal so 2-3 Jahre zurückblickst, dass es so in der gesamten Gesellschaft schon der Konsens war, dass sich die allermeisten einig waren, dass es schon sehr wichtig ist, Umweltschutz zu betreiben und Klimaneutralität zu erreichen. Und für eine Firma wie Apple ist es natürlich auch immer so eine Sache, die man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten muss. Auf der einen Seite natürlich der moralische Anspruch an einen selbst, die Welt besser zu machen und zu sagen, ja, wir als Apple haben wirklich einen positiven Impact irgendwo. Aber auf der anderen Seite geht's ja auch um Marketing. Du willst ja diese Produkte nicht nur klimaneutral für dein Gewissen bekommen, sondern auch, weil du möchtest, dass die Leute ein gutes Gefühl haben, wenn sie dein klimaneutrales Produkt kaufen. Dass sie sagen, oh geil, ich habe mich jetzt für ein iPhone entschieden, weil das ist CO2-neutral. Ja, und desto weniger Leute man in der Gesellschaft mit diesem Punkt ansprechen kann, desto unwichtiger wird dieses Ziel dann auch für eine große Firma. Und ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt alles, dass da der Haussegen im Environment-Team von Apple ein bisschen schief hängt. Und finde es ehrlich gesagt schade, weil ich muss sagen, also meine Position in Sachen Klimawandel hat sich nicht geändert. Ich finde es nach wie vor sehr wichtig und sehr dringend, dass wir da was machen. Aber ja,
hast du denn dieses Gefühl, dass das jetzt so eine US-Sache ist, oder findest du, dass sich das auch bei uns geändert hat?
Nö, das du kannst ja einfach auf die Zahlen schauen. Also du merkst ja, wie viel mehr Leute der AfD Zuspruch geben und wie viel besser und besser und besser die Umfragewerte und auch Wahlergebnisse von dieser Partei werden. Und die hat jetzt Umweltschutz nicht unbedingt auf Platz 1 ihrer Parteiziele stehen. Ne? Also
ja, aber das ist saying. Ja, also ich sag mal, es gibt ja auch noch viele andere Faktoren, ne? Also das jetzt nur darauf zu beziehen.
Nee, das sag ich ja gar nicht, aber es ist ja auch ein Indikator.
Ist
ein
Indikator, ja.
Also ich glaube, vor 5-6 Jahren wäre es noch für mehr Leute ein K.O.-Kriterium gewesen, dass man sagt, ich will die Partei nicht, wenn die so auf Umweltschutz scheißt.
Ja, das ist echt schwierig zu sagen, weil ich wollte jetzt hier gerade mal noch nebenbei von Elektroautos die Verkaufszahlen mal checken in Deutschland. Weil ich finde, das ist auch irgendwo eine Art Indikator, bei Leute, die sich für eine, oder würdest du nicht sagen?
Ja, es spielt auf jeden Fall mit rein. denke ich schon auch, aber am Ende des Tages, und das habe ich eigentlich auch schon immer gesagt beim Thema Elektroauto, ist die geringere Umweltbelastung ein Aspekt von vielen. Auch wenn du die rausrechnest, sind Elektroautos die besseren Autos. Du kannst sie im Winter entspannt vorheizen, du kannst günstiger mit denen fahren, je nachdem, wo du halt deinen Strom herbekommst. Unterhaltskosten sind geringer. Ja, das Fahrerlebnis ist smoother, bequemer, ruhiger. Also ich glaube, es gibt ganz viele Aspekte an E-Autos, die selbst Leute ansprechen, denen die Umwelt scheißegal ist.
Ja, ne, klar, aber das ist ja jetzt bei deinem Beispiel mit AfD wählen auch so, ne? Es gibt ja auch andere, also je nachdem, wen du fragst, gibt es ja auch andere Gründe, ne? Also es ist ja
man kann es nie so 100% durch zuordnen, aber ich habe einfach den Eindruck, dass die Wichtigkeit des Themas Umweltschutz in der Gesellschaft leider abnimmt. Das ist einfach mein Eindruck. Und wenn du das hast, plus halt aktuell eine sehr willensstarke Trump-Regierung, die auch versucht, alles zu tun, um irgendwie da beim Umweltschutz ein bisschen den Gang zurückzuschalten und so. Da kann ich mir vorstellen, dass halt der Job von Lisa in letzter Zeit bei Apple nicht ganz so easy war und sie sich gedacht hat, boah, gebe ich mir das jetzt noch die nächsten 5 Jahre gegen alle Widerstände, Apple 2030 zum Erfolg zu bringen, oder denke ich mir einfach nur, nee, ich gehe jetzt raus, weil wenn es dann schief geht, ist es nicht mehr meine Schuld.
Ja, ist doch genug Abstand.
Ja.
Ist so. Also nur mal kurz so, die Elektroautoverkaufszahlen sind in Deutschland, die haben sich wieder erholt. Und sind jetzt, also zum Beispiel im November, das sind jetzt die letzten Zahlen, sind die höher, 58% höher als im November 2024.
Also die sind auf jeden Fall, schmeckt.
Vor allem BYD sehr gefragt und Tesla eher nicht so. Also BYD hat einfach, gut, 800% plus gemacht bei den Neuzulassungen, aber im Jahr vorher haben die jetzt auch noch nicht so eine große Rolle gespielt.
No.
Die drängen natürlich jetzt krass auf den Markt. Okay, aber zurück zum Thema. Wir haben noch ein paar weitere Leute hier auf der Liste stehen.
Na, der KI-Chef halt, ne?
Johnny.
Der geht jetzt auch in. Nee, das ist nicht John. Johnny ist der Chip-Chef, der bleibt. John ist nicht verwechselt. Gianandrea. Der John Gianandrea, der ist der KI-Chef gewesen.
Gianandrea. Genau.
Der geht jetzt auch in den Ruhestand. Ganz freiwillig. Das lief eigentlich ganz super mit Apple und KI, und er hat sich aber gedacht, ach komm.
Du, der hat so gehasselt, dass er jetzt wirklich in Ruhestand muss.
Ja, der denkt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, hat er sich gedacht.
Ja, aber also ich finde da lief ja wirklich sehr viel schief. Also kann natürlich schon, gesagt, ihm nahegelegt worden sein, so, yo, jetzt wäre doch eigentlich mal ein guter Moment, in Ruhestand zu gehen, ne? Das ist ja durchaus naheliegend.
Ja, gut. Ja, ich glaube, da gab es wahrscheinlich auch intern ein bisschen Druck, da nochmal einen Wechsel mit reinzubringen. Aber da können wir auch nur spekulieren. Aber Fakt ist, es wird da jetzt einen Wechsel auch geben. Und dann natürlich noch die letzte große Frage nach Tim Cook, dem CEO. Dazu wissen wir jetzt noch nichts, aber es gibt ja seit einigen Jahren schon Anzeichen, dass er gehen möchte als CEO. Ich glaube, dass er diese Pläne sogar noch mal nach hinten verschoben hat, durch die ganzen Sachen, die jetzt halt bei Apple abgegangen sind, auch mit Apple Intelligence und so weiter, dass er halt gesagt hat, boah, in so turbulenten Zeiten kann ich jetzt eigentlich nicht einfach alles an den Nagel hängen und sagen, ciao. So, sondern da muss ich jetzt eigentlich gerade noch kurz am Steuer bleiben und meine Firma hier auf die richtigen Bahnen bringen. Aber vielleicht hat er auch das Gefühl, dass er jetzt an dem Punkt angekommen ist und sagt, das war's jetzt. Also Berichten zufolge könnte es wohl im Laufe der nächsten 6 Monate soweit sein. Und ein eventueller Nachfolger wäre dann John Ternus, der aktuell der Hardware-Chef von Apple ist, also für Hardware-Entwicklung zuständig ist. Und ich persönlich glaube, dass dieser Wechsel Apple sehr gut tun wird. Nicht, weil ich Tim Cook nicht mag oder so. Ich glaube, der hat viele großartige Dinge für und mit Apple erreicht. Aber ich glaube, Apple ist so ein bisschen festgefahren in ihrer Art und Weise, wie Dinge gehandelt werden. Und John Ternes mit Hardware-Background, der ein richtiger Produktmensch ist und für Produktentwicklung zuständig ist, könnte Apple wieder zurück auf einen Pfad bringen, in dem Produkte im Fokus stehen und es wirklich wieder darum geht, sich mehr zu trauen mit neuen Produkten, mehr Sachen auszuprobieren und vielleicht auch mal wieder was zu schaffen, was es dann so davor nicht gab. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Wahrnehmung von Apple im öffentlichen Raum gut tut, wenn die einfach mal wieder ein bisschen innovationsfreudiger werden, ne? Statt immer alles nur aufs Letzte durchzurechnen und zu gucken, wie man da die Profitmarge noch erhöhen kann.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also ich glaube, über das Thema haben wir auch schon mal gesprochen, über John Ternes. Und nachher wird es jemand ganz anderes, who knows, aber ja, die Johns sind auf jeden Fall in der Führungsetage bei Apple, ist ein häufiger Name, sagen wir mal so. Also von daher könnte es schon mal hinhauen.
Na.
Naja gut, John ist auch einfach generell ein häufiger Name, aber...
Ja gut, also ich glaube, alles in allem ist mein Gefühl, was diese ganzen Führungswechsel angeht aktuell, außer jetzt bei Lisa, wo ich mir echt Sorgen mache, bei der in der Environmental-Abteilung, dass da vielleicht der Haussegen echt ein bisschen zu schief hängt, glaube ich, dass die anderen Wechsel, die anstehen, ein Wechsel beim KI-Chef, ein Wechsel beim Interface-Chef und eventuell sogar ein CEO-Wechsel, dass das alles Dinge sind, die eigentlich einen positiven, frischen Wind mit reinbringen können in die Firma. Und ich muss sagen, ich mache mir da weniger Sorgen, sondern bin eher gespannt darauf, was für eine Richtung diese Firma dann jetzt tatsächlich einschlagen könnte. Ja, das kann eigentlich nur spannend werden.
Ja, voll. Okay, spannend wird es auch jedes Jahr Richtung Weihnachten bei Tesla. Denn bei Tesla gibt es dann immer dieses schöne Update, auf das sich alle freuen. Wo man sagen kann, dass da eigentlich immer relativ viele neue Funktionen reinkommen. Das Holiday Update. Und auch 2025 gibt es dieses Update wieder. Und es wurde bekannt gegeben, was so alles mit am Start ist. Und die Liste ist lang.
Die Liste ist sehr lang. Ich muss sagen, beim Tesla Holiday Update hatte ich in den letzten Jahren schon das Gefühl, dass die eigentlich immer langweiliger geworden sind. Also ich meine, ich fahre ja schon relativ lange Tesla und ich kann mich noch an Jahre erinnern, wo die Holiday Updates wirklich komplette Banger waren, wo wirklich eine ganze Handvoll Must-Have-Features in einem Update auf einen Schlag rausgeknallt wurden. Und in den letzten Jahren war es dann mehr und mehr immer nur so, ja, ein nettes Goodie hier, nettes Goodie da noch ein neues Spiel und passt. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Holiday-Update von diesem Jahr, holy smokes, das ist es wirklich komplett. Also das ist mit eins der stärksten Holiday-Updates, die es jemals gab. Und ich freue mich sehr, das kann gerne so weitergehen. Also das ist genau, was ich mir erhofft habe.
Genau. Also wir können ja mal die Funktion durchgehen. Einmal wird Grok mit in die Navigation eingebunden. Also was kann man sich darunter vorstellen? Einfach, du kannst halt jetzt beim Fahren oder sonst was sagen, so, yo, bitte noch diesen Zwischenstopp hinzufügen oder jenen Zwischenstopp oder lass mich mal doch dahin navigieren und so weiter. Hast da dann halt den Support von Grok. Also einem KI-Assistenten quasi auch für deine Routenplanung. Und jetzt wird sich der ein oder andere denken, man konnte auch schon bisher mit seinem Tesla sprechen. Ja, aber das war mühselig eher so.
Ja. Man muss fairerweise auch dazu sagen, also Grok ist ja in Deutschland noch nicht verfügbar im Tesla. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, wann und ob Grok mit Navigation auch nach Deutschland kommt. Aber das Ding ist, dass einer der größten Kritikpunkte, nachdem Grok im Tesla eingeführt wurde, war, dass es im Endeffekt nichts anderes ist, außer die Grok-App, aber halt auf deinem Auto. Und ob du jetzt dein Handy mit der App nehmen würdest und dich mit Grok unterhalten würdest oder es halt im Auto machst, über den Touchscreen, hat gerade keinen Unterschied gemacht, weil Grok keinerlei Integration in das Infotainment hatte. Also nicht wirklich eingreifen konnte in das System und dieses Grok mit Navigation ist jetzt der erste Schritt in genau diese Richtung. Dass man dann halt auch in Zukunft solche Dinge machen kann, wie du fährst gerade auf der Autobahn durch die Gegend und denkst dir, boah, ich habe langsam ein bisschen Hunger. Oh, ich hätte jetzt gerade besonders Bock auf einen Subway-Sandwich. Und dann sagst du halt deinem Auto, yo, kannst du mir mal ein Subway in die Route mit einplanen, aber am besten so, dass der Umweg nicht zu doll ist. In einer halben Stunde so grob wäre eigentlich am allerbesten, weil da wird's vom Hungerlevel passen. Und gibt es eventuell Möglichkeiten, dass du mir das mit einem sinnvollen Ladestopp kombinieren kannst? Weißt du, so einen langen Satz mit zusammenhängenden Informationen kannst du dann raushauen und ähnlich wie ein Beifahrer das dann für dich manuell machen würde, könnte das Auto dann mit Hilfe von KI dir einfach genau nach deinen Wünschen diesen Zwischenstopp planen. Und also da kann ich kaum abwarten. Das ist das, was ich schon immer wollte, seit dem Moment, wo klar wurde, dass mit KI losgeht. So dachte ich mir so, wenn das in Autos kommt, ist das Nummer eins Feature, was ich brauche. So Routenplanung mit Wenn und Aber. Weißt du, nicht nur so, ja, such halt irgendwo irgendeinen Subway und dann passt schon, sondern, ne, dass du zusätzliche Ansprüche stellen kannst und dann auch sagen kannst, wenn er dir was einplant, nee, das hast du doof geplant, mach mal anders, mir passt daran nicht, dass ich zu früh rausfahre oder zu spät oder wie auch, kannst halt alles
dieser AI sagen. Es ist halt die Frage, wie gut es dann wirklich funktioniert, aber wenn du halt sagst, jo, ich würde jetzt gerne nach Berlin fahren, mir wäre aber wichtig, dass die Ladestopps immer an einem Subway sind, aber ich möchte trotzdem keine Route nehmen, die länger als, keine Ahnung, 10% länger ist deswegen. Ja. Oder irgendwie solche Sachen wären natürlich genau. Schon... Genau,
wenn nicht, geht ein Burger King auch klar. Aber nur dann, wenn 10 Minuten Umweg für Subway machbar ist, mach mal lieber Subway.
Genau. Und McDonald's geht auf gar keinen Fall klar, weil die haben einfach alle veganen Burger gestrichen, die profitieren hier. Merkt ihr das bitte? So, also ja, das wäre natürlich schon cool, wenn man solche Bedingungen stellen könnte.
Ja, und toll. Es zeigt ja auch, wohin Tesla mit der Grok-Integration gehen will. Also jetzt geht's mit Navigation los, aber langfristig sind es ja dann so Sachen, die kannst du auf das gesamte System ausweiten und dann halt auch anfangen, da einfach per Sprache zu sagen, boah, mich nervt irgendwie voll total dieses und jenes Setting, kannst du das mal für mich ändern? Und dann macht er das, ohne dass du dich halt durch die Settings durchboxen musst oder so. Ja, das sind... Die Möglichkeiten sind endlos. Gut, nächste Funktion. Tesla Fotobooth. Relativ langweilig, juckt mich nicht. Du kannst
halt kann einfach ein Selfie machen mit der Innenraumkamera. bei mir ist die sowieso abgeklebt. Ich finde das nächste Feature cooler. Also wenn ich jetzt einen Hund hätte, dann würde ich diesen Kleber vielleicht auch wegnehmen. Aber dass man immer so eine so ein Widget bekommt auf seinen Lockscreen, wo man halt ein aktuelles Foto vom Innenraum bekommt, wenn man halt den Dock, also den Hundemodus anhat. Um so zu sehen, so, ja, geht's dem Kleinen noch gut? Wo sitzt der? Was treibt der? Wie viel Grad hat man? Das kann man dann alles auf einen Blick sehen, einfach auf seinem Homescreen. Nicht Homescreen, sondern Lockscreen. Und das ist natürlich schon echt praktisch.
Ja, da musst du gar nicht mehr in die App für rein, um irgendwie da nach deinem Tier zu schauen, sondern du guckst auf deinen Lockscreen, weil gerade eine Nachricht reinkam und so und hast es direkt so passiv noch mit auf dem Lockscreen drauf. Ah ja, Hund geht's auch gut. Ja, auch mit aktueller Temperatur und allem so, das ist schon sehr, sehr nice. Als nächstes Dashcam Viewer Update, also im Dashcam Viewer hast du halt jetzt auch Angaben dazu, wie schnell gefahren wurde, ob Autopilot aktiv war, Adressenangaben, Uhrzeiten und so weiter, also einfach ein bisschen mehr Telemetriedaten für die Dashcam, das ist jetzt kein Riesending, aber auf jeden Fall geil. Santa Mode hat ein Update bekommen, wo sich dein Auto in einen Weihnachtsschlitten verwandelt, das sieht jetzt einfach nochmal ein bisschen cooler aus, ist auch ganz nett. Neue Lightshow gibt's auch und jetzt mein persönliches Highlight, man kann endlich eigene Folierungen fürs Infotainment-System hochladen. Und ja, die Farbe konnte man bisher schon einstellen, aber halt eben nur die Farbe. Jetzt kannst du wirklich ein komplettes Design custom-made hochladen. Mit anderen Worten, hätte ich dieses Feature damals im Model 3 gehabt, hätte ich die Möglichkeit gehabt, dass mein Tesla auch im Screen ein Space Shuttle wird. Und das lässt mein Fahrzeug-Modifizierer-Herz sehr hochschlagen. Das ist einfach, das ist es komplett.
Ja, voll. Das verstehe ich. Aber wie funktioniert das dann? Was kann ich da für eine, was muss ich für eine Datei da hochladen?
Du, es gibt quasi für alle Tesla-Fahrzeuge, da hoffe ich auch mal, dass das Model S nicht vergessen wurde, weil das Model S wird oft vergessen, das ist immer nur Y und 3, aber ich hoffe einfach mal, sie haben Model S nicht vergessen, aber es gibt für jedes Fahrzeug so eine zweidimensionale Photoshop-Datei, basically, wo das Auto aufgefaltet, quasi flach da liegt, also so als zweidimensionale Texturdatei quasi, und das sieht dann natürlich nicht so ganz aus wie ein Auto, aber du kannst trotzdem erkennen, hier sind die Scheinwerfer, da ist die Tür, da ist das Dach, da ist dies, da ist das, und dann kannst du quasi mit Photoshop oder Pixelmator oder whatever, kannst du dir deine Folierung, so wie sie halt ist, auf diese Datei drauf basteln, die packst du dann auf einen USB-Stick, den USB-Stick steckst du im Handschuhfach in dein Auto rein, und dann kannst du diese Folierung auf dein Auto draufladen. Du kannst jetzt auch zusätzlich solche Dinge einstellen wie die Scheibentönung. Freue ich mich auch sehr, weil bei mir ist auch aktuell so, ich habe halt getönte Scheiben, weil ich finde, das viel besser aussieht auch. Und im Infotainment-Screen ist halt mein Auto ein Aquarium. Und es nervt mich immer. Ich meine, es ist jetzt nicht wichtig, ne? Aber es ist trotzdem sowas. Du denkst dir so, komm, wir sind schon so weit, dass wir die Farbe einstellen können vom Auto, warum nicht auch die Scheibentönung? Und jetzt ist einfach da. Scheibentönung geht, Folierung geht. Als nächstes brauchen wir jetzt noch eigene 3D-Modelle für Felgen. Wenn man seine Custom-Felgen auch noch reinpacken kann und dann noch die Farbe der vom Bremssattel anpassen könnte, dann bin ich wirklich wunschlos glücklich. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verlangen, es gibt ne, nächstes Holiday-Update. Dann vielleicht, ne, oder übernächstes. Nach dem Holiday-Update ist vor dem Holiday-Update.
Ja, mega. Ich gehe noch mal kurz durch. Was haben wir hier noch so für Funktionen? Weil das war natürlich noch nicht alles. Es gibt einmal beim Supercharger, die Karte wurde quasi verbessert. Das finde ich auch echt cool. Also man kann quasi jetzt auf dem Screen, wo man ja eigentlich normalerweise nur diese Google Maps Ansicht hat, mit der Straße und dem Parkplatz oder so, kann man jetzt auch die Supercharger sehen, wie sie, also wo sie halt auch vor allem auf dem Parkplatz stehen. So früher war das häufig so, du fährst halt dann, wenn du den Supercharger nicht kennst, da irgendwo hin und fragst dich so, fuck, wo sind denn jetzt hier überhaupt die Charger? Weil manchmal auch die Stecknadel auf der Karte nicht hundertprozentig richtig positioniert ist. Und dann kannst du da, wenn ich das richtig sehe, auch daran erkennen, wer schon belegt ist und wer nicht. Also das siehst du dann schon in der Karte. Das ist natürlich crazy.
Das muss man dazu sagen, ist jetzt erstmal für ausgewählte Supercharger verfügbar. Also das wird jetzt nicht mit dem Holiday-Update sofort bei jedem einzelnen Charger so sein, sondern die müssen die erstmal mappen. Aber ich glaube, das wird dann nach und nach für alle Charger ausgerollt. Der große Vorteil davon ist natürlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der einen Anhänger zieht, ne? Und du fragst dich, okay, bei dem und dem Charger, ich kann jetzt hier den Charger raus oder ich kann den Charger in 20 Kilometern raus. Beide haben einen Stall, der so positioniert ist, dass du den Hänger nicht abmachen musst. Und du willst einfach nur wissen, ist der Hänger-Stall frei? Kannst du es jetzt halt im Vorhinein schon übers Navi einsehen und solche Sachen. Also das ist schon super cool. Nächster Punkt, sehr interessant für alle Fahrzeuge, die einen Ultra-Wideband-Chip drin haben und für alle, die dann in der Kombination auch ein Handy haben mit Ultra-Wideband-Chip, weil das Auto jetzt in Zukunft in der Lage sein wird, dir zu sagen, wenn du dein Handy zurückgelassen hast, also wenn du aus Versehen dein Handy im Auto liegen lässt, sagt dir quasi dann das Auto, ey, Handy ist noch drin, und nutzt dann quasi den Außenlautsprecher vom Fahrzeug, um dich an das vergessene Handy zu erinnern. Finde ich schon auch irgendwie cool. Braucht man das? Keine Ahnung. Aber es ist irgendwie nette Nutzung der Technik. Dann kann man noch einstellen pro Charger, wie voll man laden will. Stelle ich mir sehr cool vor, weil es für mich so ein Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns im Studio lade, dann lade ich eigentlich nie über 80%. Aber am Supercharger will ich eigentlich immer bis 100% laden oder zumindest das Limit auf 100% einstellen. Weil wenn ich dann an den Supercharger ranfahre, dann geht's los irgendwie mit Kinderwickeln und dies und das und sonstiges. Willst du vielleicht eigentlich nur bis 80% laden, aber dann dauert's halt doch länger. Und dann ist es einfach lost, wenn das Auto dann aufhört zu laden, obwohl es eigentlich noch da steht, weil du halt dann doch noch nicht ready warst zum Weiterfahren. Sondern denke ich mir einfach, ich bin doch eh gerade auf dem Roadtrip. Ich nehme jetzt einfach so viel Strom mit, wie geht. So, und dass man da dann unterschiedliche Charge-Limits haben kann, schon sehr, sehr stark.
Ja, das ist auch voll sinnvoll.
Ja. Dann gibt's noch ein neues Minigame, den ISS Docking Simulator.
Digga, was?
Du kannst halt, du bist dann so eine SpaceX-Kapsel und kannst dann an die ISS andocken, so als Minispiel, und musst dann da die Düsen und alles, ne, selber betreiben. Maximum nerdig, genau mein Ding, liebe ich total, freue ich mich richtig drauf.
Ich find's crazy, dass man merkt richtig, dass da wie so das Elon Musk Ökosystem irgendwie ausgespielt wird in diesen Holiday Updates.
Ja, ja, klar.
Die Grog-Integration und der ISS Docking Simulator, Raumfahrt, SpaceX, ne? Also das ist schon auf jeden Fall auffällig.
Ja, aber ist ja auch nichts Neues, ne? Solche Sachen wie der Mars-Modus für das Navi und so. Also es war ja immer schon so. Oder alleine der Fact, dass das Model S Plaid heißt, das sind ja schon immer solche Elon Musk-Sachen, Jokes oder halt eben Connections zu den Firmen, die da eingebaut werden. Aber ja, dieses Update ist natürlich wieder, ist es sehr auffällig. Was haben wir noch? Man kann Spotify-Tracks in die Warteschlange packen, nachdem man sie gesucht hat, ohne erst auf ein Album gehen zu müssen. Eine Nervigkeit, die mich schon oft geärgert hat, wird dann jetzt vorbei sein. Sehr, sehr nice. Als nächstes gerne, dass man auf dem Screen hinten auch Lieder hinzufügen kann. Das wäre noch das Allergeilste, wenn du Roadtrip hast mit 4 Leuten oder so, dass jeder da so seine Lieder in die Liste packen kann. Das wäre einfach stark. Und als letztes großes Feature noch, man kann den Wireless Charger deaktivieren fürs Handy, was sehr geil ist für Leute, deren Handy dort beim Laden übermäßig heiß wird, weil die Position von der Spule von dem Wireless Charger ist natürlich fix, und wenn du ein Handy hast, wo die Spule vom Handy, wenn es im Charger liegt, halt gerade so blöd auf der Spule liegt, dass es halt schon noch lädt, aber eigentlich gar nicht mehr vernünftig positioniert ist, dann wird das Handy halt extrem heiß, was den Akku schadet und ja halt auch einfach dein Handy zum Glühen bringt. Da kannst du jetzt in Zukunft einfach sagen, so, mach mal aus, und dann ist vorbei, und dann kannst du da dein Handy hinlegen, ohne dass es gegrillt wird.
Ja, voll. Ich find's crazy, dass das ein Feature ist, ein Feature zu deaktivieren. Unser neues Feature. Du kannst das Feature deaktivieren. Ja. Nein, aber ist natürlich schon unter gewissen Umständen, also eigentlich bei vielen iPhone-Usern, sehr praktisch. Kleiner Rempler hier.
Man muss aber auch sagen, gerade mit dem Aluminium Unibody ist es nicht mehr so ein Problem beim 17 Pro Max, wie es davor war, weil das Handy sich, obwohl es warm wird, durch diese Spulenposition dann trotzdem halbwegs gut kühlt.
Also Leute, kauft euch alle das 17 Pro, das wird nicht mehr so heiß, oder ansonsten könnt ihr jetzt den Charger deaktivieren. Super.
Genau. Ja, und beim iPhone kann man ja Wireless Charging auch nicht deaktivieren. Bei vielen Android-Smartphones geht es ja, dass du einfach dem Handy sagst, nö, Wireless Charging aus, bitte nicht annehmen. So für solche Situationen, aber beim...
Ja, das ist das Feature für iPhone-User. Ja. Das Auto muss sich deaktivieren für das iPhone.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wann ich das Update dann endlich mal ausprobieren kann. Das wird ja mit der Zeit immer ausgerollt. Also, ne, die ersten Leute bekommen das dann später andere und so. Und du weißt nie genau, wann dein Auto dran ist. Du kannst nur irgendwie täglich im Infotainment refreshen und gucken, ob da dann steht, dass du es installieren darfst oder nicht. Ich hab's zumindest noch nicht. Aber freue mich sehr drauf. Bin mal gespannt, was davon alles dann auch mit meinem Auto funktioniert und was nicht. Das wird auch für viele Leute, die noch einen Intel-Prozessor haben, eine spannende Frage, was sie genau kriegen und was sie nicht kriegen. Ja, we will see.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich habe es auch noch nicht. Aber ich muss sagen, ich hänge auch immer mit den Updates hinterher. Das ist, also weil ich habe mir bei Tesla einfach abgewöhnt, so ein Auto, also das so automatisch aufspielen zu lassen. So, Da muss ich immer erstmal gucken, okay, was wurde da jetzt genau geändert? Nicht, dass es noch irgendwie Autopilot wieder 10 km/h langsamer fährt oder sonst was.
Man weiß ja nie, welches Update man haben will und welches nicht. Ja.
So ist es nämlich.
Ja, ein anderes spannendes Update gab es bei Fairphone bezüglich der Fairbuds XL. Das sind die Kopfhörer von Fairphone und zwar nicht die In-Ears, sondern die Over-Ear, quasi der AirPods Max-Konkurrent. Die waren, als sie 2023 rausgekommen sind, sehr gefeiert und sehr gelobt worden für ihre Modularität und ihre Reparierbarkeit. Aber ein Aspekt, der vielen daran nicht gefallen hat, war die Soundqualität, was natürlich für einen Kopfhörer schon ziemlich fatal ist, vor allem für einen Kopfhörer, der 240 Euro kostet. Da sollte der Sound schon stimmen. Und dementsprechend hat Fairphone jetzt eine zweite Generation der Fairbuds XL rausgebracht, die deutlich besser klingen sollen. Der große Twist ist jetzt aber, dass sie das Design der Kopfhörer nicht geändert haben und das dazu führt, dass du deine bestehenden Fairbuds XL auf den besseren Sound upgraden kannst, indem du einfach nur die Driver als Ersatzteil kaufst und in deine bestehenden Fairbuds reinschraubst, was ganz einfach geht, weil die ja modular designt sind. Also du brauchst nur einen Schraubenzieher und wirklich jeder kriegt das hin. Also das ist absolut nicht kompliziert.
Das ist ja übel geil. Ich hab die erste Generation sogar noch hier. Mhm. Vielleicht probiere ich das echt mal aus.
Ja, finanziell gesehen ist vielleicht auch mal spannend zu wissen, was das
bedeutet. Obwohl ich denke, das ist schon, also visuell sehen die doch schon ein bisschen anders aus.
Die haben den Farbton von dem Grün haben sie leicht geändert. Ja. Das heißt, das Grün von den neuen ist etwas dunkler. Upgradet man jetzt seine bestehenden auf die neuen Driver, gibt es ein, zwei Elemente, die vom Grünton etwas dunkler sind. Ich habe die aber auch schon im umgebauten Zustand gesehen und muss sagen, dass das trotzdem fittet. Also das beißt sich jetzt nicht, diese zwei Grüntöne oder so. Das sieht dann einfach nach einem Two-Tone-Design aus, sage ich mal. Also das kann man schon bringen mit dem Upgrade. Und finanziell gesehen lohnt sich's auch, weil die Fairbuds XL, wie gesagt, 240 Euro kosten. Und diese einzelnen Module kosten zusammen 100 Euro. Also der linke kostet 60 Euro und der rechte 40. Das hat den Hintergrund, dass an der einen Seite noch die Bluetooth-Module und Kram irgendwie noch mit drauf ist. Also da ist noch eine Platine mit.
Einfach nur einen wechseln. Dann hast du so richtigen... schiebst du so einen richtigen Film.
Oh nee, Digga. Nee, aber wenn man beide wechseln will, zahlst du so um die 100 Euro, was schon deutlich weniger ist, als direkt 240 Euro für komplett neue zu zahlen. Und natürlich auch den Vorteil hat, dass du dann keine alten Kopfhörer hast, die du irgendwie loswerden musst an irgendwen. Im Zweifelsfall kannst du deine Treiber sogar verkaufen als Ersatzteil für jemand anderen, der seine erste Generation Fairbuds reparieren möchte. Also ist alles schön modular und kann getauscht und gewechselt werden. Und ich fand das einfach cool, weil sowas habe ich im Kopfhörer-Business noch nie gesehen.
Na, das ist echt sehr, sehr wild, dass du dir einfach die alten dann upgraden kannst. Mhm. Das finde ich wirklich sehr cool, muss ich echt sagen. Auch wenn man sagen muss, dass 100 Euro schon auch jetzt nicht wenig ist, die Treiber auszutauschen. Also,
ja. Genau.
Also.
Ist schon richtig, aber das sind ja auch ehrlicherweise eigentlich das größte und wichtigste Bauteil von Kopfhörern. Also alles drumherum ist ja eigentlich nur Gestell. So dumm das klingt. Also es ist das Kabel, Gestell, Akku ist das, was schon, quasi gleich bleibt. Ja. Na gut.
Aber gut.
Ja, nächstes Thema. Da wollte ich mal mit dir ein bisschen spekulieren, Julian. Mhm. Du weißt ja, wie es ist bei Apple.
Tun wir ja gerne.
wenn man sich einen Mac kauft, zum Beispiel so einen tollen M4 Mac Mini, da denkst du dir, oh geil, 500 Euro für einen Baseline M4 Mac Mini, das ist ja echt chillig. Geil, komm, ein bisschen mehr RAM, ein bisschen mehr Speicher noch rein und dann passt das. Und dann klickst du und zack, kostet der 1.000 Euro. Und denkst dir, was denn jetzt passiert? So, weil einfach diese Preise für Speicher, sowohl SSD als auch RAM bei Apple immer sehr saftig sind. Jetzt haben wir aber in den letzten Wochen und Monaten eine Entwicklung durch, bei der RAM extrem teuer geworden ist. Warum? Natürlich wegen AI. Alle großen Tech-Konzerne kaufen RAM in riesigen Mengen von den weltweiten RAM-Produzenten ein, zahlen dafür natürlich auch entsprechend Geld, weil die gerade alle investieren wie blöd. Und es hat auch schon dazu geführt, dass zum Beispiel so RAM-Consumer-Brands wie Crucial, die eigentlich so im Windows-Bereich seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich mit einer der besten Marken für RAM-Riegel einfach waren, dass die gesagt haben, wisst ihr was, wir machen unsere Consumer-Seite einfach zu, wir verkaufen an Normalkonsumenten gar keinen RAM mehr, wir machen jetzt nur noch Business-to-Business und verkaufen RAM für Data Center, weil dort natürlich dann auch die Gewinnmarge viel höher ist, weil auf dem offenen RAM-Markt musst du dich halt mit den anderen Firmen irgendwie da battlen und die preislich irgendwie ständig unterbieten. Aber wenn du mit OpenAI einen geilen Deal machst oder mit Meta, und Meta ist gerade eh in Shopping-Laune, weil sie sich den Interface-Chef und irgendwelche AI-Programmierer für ach so viele Millionen gekauft haben, die sagen dann, ey, solange ihr uns garantieren könnt, dass wir bis zu dem und dem Datum die und die Menge RAM bekommen, zahlen wir, was auch immer ihr haben wollt. Weil es für die viel wichtiger ist, die Technik rechtzeitig und in der richtigen Menge zu bekommen, als da jetzt den besten Deal zu schießen. Und ja, ganz viele Firmen verkaufen deswegen RAM aktuell hauptsächlich für Data Center. Und es hat dazu geführt, dass es weniger RAM auf dem freien Markt gibt, als Leute, die RAM kaufen wollen. Und die Preise für Arbeitsspeicher haben sich daher seit letztem Jahr, kann man eigentlich schon fast sagen, fast verdreifacht. Das hört auch nicht auf. Das wird von Woche zu Woche schlimmer, weil die Lagerbestände immer leerer und leerer und leerer sind. Und das wirft jetzt so ein bisschen die Frage auf. Julian, was glaubst du? Was bedeutet das für Apple RAM-Preise?
Ich glaube nix.
Aha.
Ja, ich glaube, Apple ist, bei sowas ist Apple, würde ich so einschätzen, so, dass sie das einfach schlucken. So, und das so an sich abprallen lassen.
Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, dass uns da ganz interessante Zeiten bevorstehen, weil jetzt, wo man in der Vergangenheit immer gesagt hat, oh, Mac und so, die Baseline-Modelle mit Apple Silicon haben ja ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber sobald du ein bisschen upgradest, wird's schwierig. Ich glaube, dass diese Zeiten im kommenden Jahr und vielleicht sogar in den kommenden Jahren vorbei sein könnten. Weil ich glaube nicht, dass Apple so einen Move macht, dass halt das Upgrade auf 32 GB RAM im Mac Mini, was bisher halt irgendwie 400 € kostet, dann nächstes Jahr, wenn der M5 Mac Mini rauskommt, auf einmal 800 € kostet. Sondern ich glaube tatsächlich, dass sie diese riesen Gewinnmargen, die sie beim Speicher in den letzten Jahren hatten, nutzen, um das jetzt aufzufressen und die Preise gleich zu lassen, weil es einfach auf den Konsumenten wack wirkt, wenn er auf einmal so krass viel mehr noch, und die Preise sind ja eh hoch für die RAM-Upgrades bei Apple, und ja, wenn man sie dann noch höher macht, dann schiebt's einfach nicht.
Profit machen die trotzdem noch an den Upgrades.
Ja, und gleichzeitig ist es natürlich das Argument, um auf den Mac zu wechseln, und wir haben aktuell eh Rekord Umzugszahlen von Windows weg, sowohl hin zu Linux als auch zu macOS, weil Microsoft sich gerade halt mit Windows 11 einen kompletten Vogel geschossen hat und da die User immer unzufriedener werden. Und wenn man jetzt sagt, komm, wir haben ja auch noch eine RAM-Krise am Start und können jetzt aber Apple Silicon Macs, die besten Apple Silicon Macs ever, die ganzen M5-Modelle, alles was kommt, können wir jetzt mit attraktiven RAM-Preisen sogar noch unter die Leute bringen. Ich glaube, da könnte es wirklich zu immer weiteren neuen Rekordwechselzahlen weg von Windows hin zu macOS führen. Und das wird Apple schmecken.
Ja, aber warum sagst du jetzt, dass Windows, das würde mich einfach mal interessieren, warum sind Windows-User jetzt so unzufrieden aktuell?
Oh, es gibt die ganze Liste an Dingen. Angefangen würde ich mal sagen, das größte Ding ist AI natürlich. Also Windows wird zu geballert mit AI-Funktionen, Copilot allen voran. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, ja gut, juckt mich nicht, ich kann es auch einfach deaktivieren oder gar nicht erst installieren, aber da geht's schon los. Ja, die haben jetzt zum Beispiel Support, ich weiß nicht, wann das her ist, ich bin da auch nicht so tief im Thema drin, aber die haben Support für Windows 10 eingestellt. Und das, obwohl zu dem Zeitpunkt, wo sie es eingestellt haben, ich glaube, die Zahl war 40% oder so, aller Windows-User noch auf Windows 10 waren. Und du sagst denen quasi, ey, wir streichen dir jetzt den Support, obwohl es halt kein sonderlich altes Betriebssystem ist, um die halt dazu zu zwingen, auf Windows 11 zu upgraden, um diese ganzen AI-Funktionen, Copilot und so weiter und so fort, alles, was mit OneDrive zu tun hat und all diese Services und so, was halt den juicy Revenue bringt, den Windows-Usern in Rachen reinzuknallen. Und ich glaube, das stößt vielen sehr sauer auf. Es gibt mittlerweile Werbung in Windows, selbst wenn du Windows als Vollversion kaufst, hast du im Betriebssystem Werbung. Das stößt auch ganz vielen extrem sauer auf. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Und es ist sogar so, dass die Performance vom Betriebssystem selbst in den letzten Monaten sehr abgenommen hat, weil immer mehr und mehr AI-Tools und Bloatware im Hintergrund läuft und drauf installiert wird auf das Betriebssystem, weil Microsoft diese Entscheidung einfach für dich übernimmt. Es ist auch teilweise so, dass du gar nicht mehr gefragt wirst, ey, möchtest du ein Update installieren, sondern du bist einfach am Arbeiten, keine Ahnung, hast da gerade deine Excel-Tabelle offen, machst da so dein Daily Klar. Shit auf einmal.
Windows-User haben immer Excel-Tabelle offen.
Ja, ja, was auch immer es ist, ja. Und dann fährt dein Rechner auf einmal aus dem Nichts runter, um ein Update zu installieren, was, wenn es scheiße läuft, eine Stunde dauert. Und lauter solche Geschichten, das ist halt, also Microsoft wird immer kontrollierender, was ihr Betriebssystem angeht. Es geht nicht mehr darum, ein Betriebssystem für den Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern es geht darum, das Monopol, das man mit Windows hat, auszunutzen, um AI-Tools und Cloud-Services unter die Leute zu bringen. Ja, es gibt ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, keine Möglichkeit mehr, Office ohne Abo-Modell zu nutzen und lauter so ein Kram. Also es ist wirklich, der Aktie tut's gut. Ja, wenn du dir Microsoft-Aktie anschaust, die ist auf jagt ein Rekord hoch nach dem nächsten. Aber es wird halt immer user-unfreundlicher. Und in Zeiten, wo auch die Gaming-Kompatibilität mit Linux immer besser und besser wird, na, in allererster Linie auch angetrieben von Steam, gibt's halt für immer mehr Leute immer weniger Gründe, bei Windows zu bleiben. Und dann sagen die halt, nö, ich möchte die Kontrolle über meinen Computer zurück. Hätte auch eine Story mitbekommen von irgendeinem, der hatte so ein Video darüber gemacht, warum er jetzt wechselt. Und seine Story war, der hatte auf seinem Rechner zwei Partitionen, einmal eine Linux-Partition und eine Windows-Partition. Und dann hat sich sein Computer, während er Windows genutzt hat, dazu entschlossen, jetzt auf spontan ungefragt ein Update zu fahren. Und mit diesem Update wurde seine Linux-Partition von der Festplatte quasi gelöscht. Also Windows hat quasi gesagt, nee, das machen wir jetzt hier nicht mit dem zweiten Betriebssystem, ciao. Und wenn du in so einer Situation halt auf deiner Linux-Partition irgendwelche wichtige Projekte oder sonst, woran du gerade gearbeitet hast, ist einfach ciao dann. So, das kann ja nicht wahr sein, ne? Das ist so. Aber gut.
Digga, was für ein Abfuck. Als ich gefragt habe, so, was stört die Leute denn so, hätte ich nicht gedacht, dass da jetzt so viel kommt, Digga. Also, das ist ja wild.
Ich bin jetzt auch kein Experte in dem Gebiet, ne? Und es ist jetzt auch viel hören sagen, was ich jetzt rausgehauen habe, weil wir jetzt einfach gefragt haben, das ist halt so, was ich mitbekommen habe. Wie ausgebreitet und so weiter das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber die Zahlen sind halt eindeutig, was die Wechsel angeht. Ja,
ja, okay.
Also sowohl also macOS als
halt
auch
Windows
Linux.
11 auch gelegentlich, aber halt nur zum Zocken. So, also ich habe ja hier einen Windows-PC zum Zocken. Und da ist mir das jetzt alles noch nicht aufgefallen. So, mir ist noch kein Werbebanner ins Gesicht gesprungen. Der wurde noch nicht neu gestartet wegen einem Update, währenddessen ich gezockt habe oder so. Aber so intensiv nutze ich es dann halt auch nicht. Das ist halt eher so ein Gelegenheits-Gaming-Rechner.
Ja, und jetzt, ich glaube, letzte Woche oder so haben sie announced, dass sie AI noch tiefer ins Betriebssystem integrieren wollen und Windows 11 zum ersten Agent-Based Operating System werden soll. Also die Philosophie ist, du machst gar nichts mehr, sondern du sagst eigentlich nur noch der AI, was du machen willst, und die macht das dann für dich. Und ich glaube, das stößt halt einfach ganz vielen sauer auf, weil die sagen, ey, AI ist ja gut und alles, aber ich möchte das optional haben. Ich möchte, dass wenn ich ein AI-Tool nutzen will, dass ich mich als Nutzer dazu entscheide, dass ich sage, ey, ich möchte jetzt dieses Tool starten und dieses Tool nutzen, und nicht, dass mein Betriebssystem mir diese Entscheidung abnimmt und mich ständig damit vollballert.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich bin sowieso, wir kommen ja wirklich jede Folge wieder auf das AI-Thema, ne? Sorry, also.
Ja, es ist halt aktuell. Es ist aktuell einfach so, ne? Das wird doch, wird uns noch Jahre beschäftigen.
Ob KI vielleicht irgendwie auch schlechter werden könnte, ne? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Akzeptanz von KI, dass die Leute überdrüssig davon sind. Was auch in die Entwicklung mit reinspielen kann, dass man dann sagt, bei so einem Produkt, was halt voll mit KI gestopft ist, dass man dann sagt so, boah, ist mir einfach auch alles too much. So. Und da zum Beispiel auch, wofür wir Samsung am Anfang noch immer so gelobt haben, dass die so die ersten waren, die in ihre Smartphones die ganzen KI-Features reingebracht haben. Das kann natürlich auch so einen Boomerang-Effekt haben, wenn sich jetzt so die Meinung KI gegenüber so ein bisschen dreht und man da eigentlich eher so ein bisschen zu viel von hat, dass einem das dann auch bei so einer Produktentscheidung dazu leitet, dann vielleicht tatsächlich ein Produkt mit weniger KI-Implementation zu wählen.
Also da ist in gewisser Hinsicht bei Apple gerade irgendwie Blessing in Disguise, dass die einfach noch nicht so weit sind.
Ja, okay. Apple denkt so, komm zu uns, keine KI.
Ja, oh, ein Punkt, den ich gerade noch vergessen hatte, ist vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, dieses gezwungene Windows 11 Upgrade, also wenn du jetzt einen Rechner hattest mit Windows 10 und der Support wird ja eingestellt und sagst so, gut, ich will aber kein ununterstütztes Betriebssystem haben, sondern Sicherheitsupdates und so ein Kram ist mir schon auch wichtig. Und dann willst du auf Windows 11 updaten, um nicht hinten runterzufallen, dann kann es passieren, dass dein Computer nicht mit Windows 11 kompatibel ist, weil du für Windows 11 irgend so einen Hardware-Chip auf dem Board brauchst. Also dein Computer muss halt diesen Chip verbaut haben, der irgendwie irgendwas mit Sicherheit macht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der funktioniert. Aber der kann halt einfach, wenn ich es richtig verstanden habe, deinen Computer fest zuordnen. Und es geht halt darum, dass Microsoft dann ganz genau weiß, auf welchem Computer exakt da jetzt eigentlich genau ihr Windows läuft. Und es gibt halt viele Computer, die diesen Chip nicht haben, weil das eine verhältnismäßig neue Sache ist. Und das ist halt auch für viele nervig, die halt einen Computer haben, sich denken, ah, der funktioniert ja prima, Windows 10, ich bin zufrieden, Windows 11 mit dem ganzen AI-Kram ist mir suspekt, deswegen bleibe ich einfach bei Windows 10. Und dann kommt Microsoft und sagt dir nicht nur, ey, du musst jetzt auf Windows 11 updaten, weil wir stellen den Support ein, sondern sagt dir auch, ah, und übrigens, dein Computer geht nicht, also kauf dir am besten gleich noch einen neuen Computer. Oder halt, je nachdem, was für ein Computer ist, bei Laptops ist dann oft schwierig. Wenn du einen Tower-PC hast, kann man teilweise diese Module auch nachrüsten, aber trotzdem. Ja, und dann noch solche Sachen wie diese ganze Nummer mit, hieß es Windows Recall oder Microsoft Recall, was ja auch, wo der Produktstart auch komplett wack war, wo es darum ging, dass der Computer die ganze Zeit quasi auf deinen Monitor schaut. Also der macht quasi wie so ein konstantes Screen-Recording von allem, was du tust, damit, wenn du den Copilot dann irgendwie fragst, kannst du mir nochmal mit diesem und jenem helfen oder erinnerst du dich noch, wie dieses und jenes war und so, dass die AI dich dann unterstützen kann, weil die alles mitbekommen hat, was du auf dem Computer gemacht hast. Und die Einführung von dem Feature wurde damals, oder was ich sag schon damals, als ob das ewig her wäre, aber das ist jetzt auch nur ein Jahr her oder so, wurde dann gecancelt, weil es aus der Community viel zu viele Sicherheitsbedenken gab, dass wenn dein Computer lokal quasi ein Gedächtnis aufbaut von allem, was du jemals gemacht hast, dass da dann halt auch super viele sensible Daten drin landen können. Sowas wie Online-Banking-Passwörter und so. so weiter. Und wenn du dann halt dir ein Virus einfängst oder gehackt wirst, dann existiert auf deinem Computer quasi wie so eine Art Schatzkiste, wo alles Geile drin ist, was ein Hacker so haben will. Und das ist halt sicherheitstechnisch sehr bedenklich. Und dann hat Microsoft die Einführung von dem Feature erst nach hinten rausgezögert. Mittlerweile ist es da und mittlerweile ist es auch mit Verschlüsselung. Also es war am Anfang nicht mehr verschlüsselt, Netz ist verschlüsselt. Und als Opt-out, also wenn du standardmäßig Windows 11 installierst, ist es wohl so, dass Recall aktiv ist und die ganze Zeit halt alles recordet, was du machst. Und wenn du das nicht willst, hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, nein, danke. Und es war davor auch nicht so scheinbar. Also,
wow, danke.
Genau. Also so habe ich es mitbekommen. Wie gesagt, Windows-User, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe. Es tut mir leid, falls ich was Falsches gesagt habe. Ich bin Mac-User, ich krieg's alles nur so am Rande mit. Aber das sind so die Dinge, die mir im Kopf geblieben sind, so von den Videos, die ich zu dem Thema gesehen habe und so weiter.
Ja, die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, das sind ja auch wirklich einige gewesen. Ich muss jetzt hier schon ein paar Mal schlucken, weil ich dachte, so Junge. Ja, das ist crazy. Also muss ich beim nächsten Mal, wenn ich meinen Rechner hier boote, das muss ich mir mal genauer anschauen. Mhm. So, also ich habe so eine komische Windows-Nutzung, das ist einfach nur so hochfahren, Spiel starten, runterfahren. Ich kriege eigentlich nichts davon mit, das ist so, yo, I don't know.
Ja. Ah, schau mal, da geht's los, mir fällt schon wieder was ein. Du kannst jetzt keinen Windows-Rechner mehr einrichten, ohne mit dem Internet verbunden zu sein. Also das Einrichten eines Windows-Rechners benötigt jetzt die Verbindung mit deinem Microsoft-Account.
Oh, Digga, das ist ja auch so nervig, sowas. Ich weiß, unterm Strich loggt man sich eh mit seinem Microsoft-Konto ein. Aber es ist so nervig, sowas. Also das... beim Einrichten bin ich auch immer ein Freund, einfach durch, erstmal das Ding so erstmal laufen, fertig.
Und es ist auch so eine Vibe-Frage irgendwo, ne? Also das eine ist so, hättest du dich nicht eh angemeldet oder whatever, aber das andere ist, wenn dir die Option nicht mal gelassen wird, das heißt halt so, ne? Wir Microsoft, nur damit du Bescheid weißt, wir wollen hier ganz involviert und aktiv mit deinem Computer verbunden sein. Was du hier gekauft hast, Windows, ist nicht ein Betriebssystem für dich, sondern du hast dich angemeldet, unseren Service zu nutzen und jetzt verbinde dich bitte mit uns. Weißt du, das ist einfach ein anderer Vibe irgendwo. Ja, und da ist so. Natürlich Linux im Vergleich dann auf einmal sehr attraktiv. Wenn du dir sagen kannst, ich kann dem allen entfliehen. Mein Computer ist wieder mein Computer. Oder sowas wie die Steam Machine, wo Valve auch ganz klar sagt, das ist dein Computer. Installier auf dieser Box, was auch immer du möchtest. Das ist halt so eine Pro-Consumer-Sichtweise, die du bei Microsoft jetzt nicht mehr findest.
Ja. Ja, das ist so, keine Ahnung, du musst halt dieses Konto haben. Und wenn du aus irgendwelchen Gründen dieses Konto nicht haben willst, kannst du halt einfach deinen PC nicht mehr nutzen. So.
Ja.
Also, wie wild ist das? Ja. Krass auf jeden Fall. Aber okay, lass uns das Windows-Thema mal hinter uns lassen.
Das kam jetzt auch spontan von der Seite noch rein. Ja, wir können gerne zu den Kommentaren kommen.
Deep Dives, die auf einmal da um die Ecke kommen. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal direkt in die Comments rein und schreibt uns dazu auch gerne Comments. Ne? Also ihr habt das schon gemerkt, wir sind beide nicht die Windows-User, zumindest nicht die Heavy-User. Und ja, aber ich muss sagen, ich finde es grundsätzlich echt spannend, diese Thematik mit Windows. Also da werde ich auch mal am Ball bleiben. Mhm. Weil das ist halt so eine Wette, die kann halt richtig nach hinten losgehen. Also es kann natürlich sein, dass sie halt wirklich auch einen Vorsprung damit haben und dass man irgendwie irgendwann sagt, so ja, KI ist nicht mehr wegzudenken und das ist so wichtig und umso besser, dass ein Betriebssystem integriert ist, umso geiler. Es kann aber auch sein, dass sich diese Auffassung dazu so ein bisschen dreht. Also ich sehe da schon so aktuell so eine Art Momentum, wo man, wo die Leute eigentlich nicht mehr so viel Bock auf den ganzen KI-Kram haben.
Ja.
Aber das ist komplett subjektiv. Aber meiner Einschätzung nach schon. Und da kannst du dir natürlich auch einige Kunden mit vergraulen, einfach mit dieser Herangehensweise. Und da bin ich sehr gespannt, ob das aufgeht oder nicht.
Ja, das Interessante ist ja, wenn du durch dieses extrem krasse Aufdrücken von deinen Online-Services den Profit pro Nutzer, sagen wir jetzt zum Beispiel mal, verdoppeln kannst, kannst du ja theoretisch sogar einen Rückgang um die Hälfte deiner Nutzer verkraften und bleibst immer noch beim selben Gewinn. Weißt du? Also, wenn, selbst wenn da jetzt einige Leute sagen, sie verlassen Windows, ist es nicht so einfach zu sagen, oh, guck mal, wir verlieren Nutzer, dann sind wir hier auf dem Holzweg, sondern es kann sein, dass, wenn du dir nur den Profit anschaust, es trotzdem der richtige Weg ist, die Nutzer zu vergraulen. Das ist das Absurde daran.
Ja, aber also es ist halt dann immer die Frage, ob es nicht auch einen Mittelweg geben würde, trotzdem seinen Profit zu steigern.
Du, vielleicht sind sie auf dem Mittelweg. Vielleicht hatten die noch ganz wilde Ideen, was man noch so alles machen kann, und die wurden dann aber last minute abgesägt.
Ja, okay. Dann lass uns mal unseren, Mittelweg ist es nicht, unseren als bekannten Weg einschlagen und Richtung Kommentare blicken. Sorry, die Überleitung war richtig weg richtig reingeschissen. Aber gut. Ich fange mal an, vorzulesen. Wavekick hat geschrieben, hätte das Trifold, nicht Dualfold etc. heißen müssen, da es nur zweimal gefaltet wird. Ich verstehe, woher der Gedanke kommt mit drei Elementen, aber wenn man es danach bemisst, wäre jedes normale Smartphone ein Single-Fold. Die Logik geht für mich nicht so gut auf. Das normale Fold heißt ja auch nur Fold und nicht Dual-Fold. Dann könnte man annehmen, Fold, Trifold gleich zweimal falten mehr als Fold. Sorry, da war ich jetzt gerade einmal beim Vorlesen raus, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist einmal Fold zu viel einfach im Namen. Ne? Mhm. Das hab ich ja auch beim letzten Mal, glaube ich, sogar schon angesprochen. Ich glaube, es soll einfach noch krasser wirken, dadurch, dass man Tri einfach reinschreibt. Es ist eigentlich komplett aus dem Arsch gezogen, aber es ist ein Dual-Fold, ja.
Also ich glaube, das Problem ist, dass es jetzt halt kein Zurück mehr gibt. Ja, wenn du jetzt die Firma bist, die ein Dual-Fold rausbringt, während andere schon einen Trifold haben, dann wirkt einfach falsch. Ja, das ist dann, da hast du das Problem. Und Huawei ist halt schon reingesteppt und hat ihr Ding Trifold, Triple, wie auch immer, genannt. Und YouTuber haben angefangen, das Trifold zu nennen und Triple Fold und so, damit es im Titel irgendwie krass klingt und so. Und jetzt gibt's halt kein Zurück mehr. Außerdem hat man ja die Frage, okay, auf was bezieht sich dieses Dual oder Tri im Namen genau? Bezieht sich das auf die Falten, auf die Scharniere, oder bezieht es sich auf die Module? Weil ein Galaxy Trifold halt drei Module hat, aber nur zwei Kanten, und genauso hat ein normales Galaxy Fold zwei Module, aber nur ein Scharnier. Und wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht interpretiert es nicht jeder gleich und manche Leute denken, es geht um die Elemente und manche Leute denken, es geht um die Scharniere, und dann sagst du, ja, bei uns beziehen wir uns auf die Scharniere, deswegen ist unser Dual Fold das mit zwei Scharnieren, und dann sagt aber jemand anders, ach so, ich dachte, das Dual Fold ist, wenn du es einmal aufhalten kannst, weil es hat ja zwei Elemente, also dann hast du halt auch verloren. Ich glaube, es ist einfach so, wir sind einmal diesen Weg lang gegangen, die Leute haben es Trifold genannt, und wenn du jetzt den Rückzieher machst, dann bist du der den kürzeren hält. Deswegen sind sich alle Firmen jetzt einig, zwei Scharniere heißt Trifold. Aber das Absurde ist ja, wenn du jetzt das Huawei-Gerät zum Beispiel anschaust, das ist ja in dem Sinne noch ein Trifold gewesen oder Triplefold, dass es in drei Stadien sein konnte. Es konnte zu sein, es konnte einmal aufgefaltet sein oder zweimal aufgefaltet sein. Also drei Geräte in einem quasi. Das Samsung Trifold kann aber nur entweder ganz zu oder ganz offen sein. Also es hat nicht mal drei Stadien, in denen es sich befinden kann. Aber ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Wir sind jetzt einfach durch jetzt.
Aber nur mal was zum Denken, was man mal mitnehmen kann. Zwiespalt hat ja auch nicht zwei Spalten.
Okay.
Ja, es gibt einen Spalt und zwei Seiten daneben, das heißt Zwiespalt. Mhm. Also ist vielleicht Trifold auch ein korrekter Name. Weiter geht's mit JM 2019. Ein Tipp für den Umgang mit wichtigen KI-generierten Antworten. Man sollte der KI pauschal immer sagen, dass ihre Antwort falsch wäre. Anhand ihrer Reaktion darauf kann man dann erkennen, ob die ursprüngliche Antwort auf belastbaren Daten basiert. Sie wird dann in der Regel hartnäckig bleiben oder eben nicht. Sie wird dann sofort einen beschwichtigenden Entschuldigungssatz absondern und was anderes behaupten. Das fand ich wirklich sehr clever, habe ich auch mit dem Herz da gelassen, den Kommentar. Weil ja, Mann, du hast vollkommen recht. Man sollte, also vor allem bei so kritischen Sachen, wenn man wirklich wichtige Fragen hat oder so, sollte man einfach generell der KI sagen, das ist falsch.
Ja.
Ja. Habe ich bisher auch
noch nie drüber
nachgedacht. Das ist
wirklich ein guter Tipp.
Ja. Was das dann mit den Lerndaten von der KI macht, fände ich nochmal interessant. Einfach alles ist falsch, was ich sage. Aber
ja, und wenn die KI dann übernimmt, bist du der Erste auf der Todesliste. Also dieser Bastard hat mir immer eingeredet, ich würde nicht wissen, worüber ich rede. Jetzt werde ich mich rächen.
Ja, sehr clever auf jeden Fall. Mabedo 2, ich würde mir mal lieber wieder seit langem ein geheimes Zusatzthema nach dem Outro wünschen. Unser geheimes Zusatzthema war jetzt vor dem Outro, das Windows-Thema.
Ja, mal gucken, vielleicht fällt uns ja noch eins ein. Abwarten. Ja, nächster Kommentar von Vince Welke. Hallo Felix, zu deinem AirPods Pro 3 Review. Das mit den Würstchen hätte man auch anders lösen können. Wenn man das Case aufmacht, euch und in die Einstellungen geht, kann man auf den Namen drücken und Einstellungen anpassen. Relativ weit unten ist ein Schalter, Ohrerkennung automatisch, den musst du ausschalten, dann die AirPods in das Gerät stecken und dann normal über das Kontrollzentrum verbinden und dann sollte es ohne die Würstchen klappen. Wäre cool, wenn ihr das im Crewcast nochmal besprecht. Ja, Vince war nicht der Einzige, der mich auf diesen Schalter zur Ohrerkennung hingewiesen hat. Leute, es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber ich wusste ja, dass dieser Schalter existiert. Ich habe diesen Schalter auch umgelegt, aber zumindest bei mir hat das Umlegen von diesem Schalter nur dazu geführt, dass dieses automatische Play-Pause deaktiviert wurde. Also dieses, steckst AirPod ins Ohr, drück Play, nimmst ihn raus, drück Pause, steckst wieder rein, drück wieder Play, das war dann aus. Aber das Noise-Canceling hat er trotzdem verweigert, wenn kein Ohr entdeckt wurde. Und vielleicht lag es daran, dass ich nicht die genaue Abfolge von erst auf, dann rein, dann Schalter, dann zu, dann Kontrollzentrum oder wie auch immer Vince es jetzt beschrieben hat. Vielleicht habe ich diese Reihenfolge nicht genau richtig beachtet. Aber ich habe den Schalter zumindest auf ausgemacht und es hat nicht geholfen. Erst die Würstchen waren dann das Problem, aber ja, vielleicht lag es dann auch an mir, ja, aber ich habe den Schalter gefunden und ich habe ihn ausprobiert und er war für mich zumindest nicht die Lösung.
Desibyte hat geschrieben, die Story mit der KI ist schon erschreckend und trotzdem sau witzig, also eine Felix-Vertrags-Story von letztem Mal. Aber ich hätte mir gewünscht, dass du auch mal beispielsweise Gemini oder Perplexity damit gegenprüfst, vielleicht hätte das ja besser geklappt. Hast du das gemacht?
Habe ich nicht gemacht und muss aber auch dazu sagen an der Stelle, erstens, ich war danach so genervt, ich hatte dann keinen Bock mehr auf Experimente, ja, da war schon eine halbe Stunde meiner wertvollen Zeit, ciao, und ich war so, nee, komm, fuck this shit, ich bin raus. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das Problem bei AIs ja ist, dass wenn sowas passiert, dass die KI halluziniert und dir irgendeinen Scheiß erzählt, dass es ja nicht unbedingt immer zu 100% reproduzierbar ist. Also es kann ja sein, dass ich dieselbe Aufgabe dann Gemini gestellt hätte oder Perplexity und die Aufgabe korrekt und richtig gelöst hätten. Das garantiert mir aber noch lange nicht, dass die das jedes Mal perfekt und richtig lösen. Und auch bei ChatGPT ist es ja so, ich hatte in der Vergangenheit natürlich auch schon viele Erfolgserlebnisse mit ChatGPT. Ja, und das war ja quasi die Aussage meiner Story, ey, wenn ein einziges Mal irgendwas so krass schief geht, verlierst du das Vertrauen in das gesamte System. Und egal, wie oft du das dann nochmal probierst und wie oft es dann vielleicht auch klappt, hast du immer im Hinterkopf, ey, es könnte auch einfach mir gerade komplette Scheiße erzählen. Und da ein, zweimal was mit einer anderen AI auszuprobieren, ja, ist da für mich jetzt noch nicht, ja, bringt da jetzt für mich noch nicht allzu viel Licht ins Dunkel, auch wenn es natürlich ein Indikator sein kann, dass wenn du Gemini 4-5 Mal dieselbe Aufgabe mal im Vergleich gibst und Gemini kriegt's immer hin und ChatGPT erzählt dir 2 von 5 Mal Scheiße, dass du dann denken kannst, ja, okay, Gemini ist vielleicht zuverlässiger, aber um's wirklich rauszufinden, müsstest du eigentlich einen Test machen, wo du jeden Prompt auf verschiedenen Computern mit verschiedenen Accounts dann mehrere 100 Mal am besten der KI stellst, um dann halt wirklich einen Fehlerquotient draus rechnen zu können. Ja.
Okay, Socke hat geschrieben, Kapitelmarken, wo sind die? Jungs, nicht schlampig werden! Ansonsten wieder coole Folge. da muss man dazu sagen, wir machen weiterhin Kapitelmarken, also so schlampig sind wir nicht geworden, aber irgendwie haben wir aktuell gerade einen Bug bei YouTube, dass man nicht mehr draufklicken kann, ne?
Also man kann die YouTube-Beschreibung öffnen und da dann die Kapitelmarken anklicken und dahin springen, aber das ist halt in der Timeline quasi im Player als so Unterbrechung angezeigt wird. Das geht irgendwie aktuell nicht so richtig. Und ich habe schon versucht herauszufinden, woran es liegt. Also wir haben Videos, wo wir die Kapitelmarken auf die genau selbe Art und Weise in die Beschreibung gepackt haben und da funktioniert's. Aber das sind manchmal solche Sachen, weißt du, da machst du 0, Doppelpunkt, 0, 0 und es geht dann als erstes Kapitel, aber 0, 0, Doppelpunkt, 0, 0 geht wieder nicht oder keine Ahnung. Ich habe ein bisschen rumprobiert, weil mir das auch aufgefallen ist bei der letzten Episode, aber ich habe es nicht repariert bekommen. Also wenn da jemand ein bisschen Insights hat, wie Kapitelmarken auf YouTube funktionieren und warum es manchmal geht und manchmal nicht und worauf man achten muss, tell us. Wir haben ein offenes Ohr und freuen uns über jeden Input.
Yes, yes, yes. Okay, Kiwi Bro hat geschrieben, von Socke zu Kiwi Bro, alles klar. Hallihallo ihr beiden, mich würde mal interessieren, wie es Julian jetzt im Winter mit seiner PV-Anlage geht. Ja, sehr sad. Bei der Installation meinte er ja, dass er vielleicht sogar im Winter ohne Strombezug klarkommen würde. Ja, wäre interessant, vor allem für Leute mit eigener PV-Anlage, habe zwar einen 15 Kilowattstunden Pufferspeicher bei 8,6 Kilowatt Peak, jedoch wird dieser in Monaten wie Dezember kaum bis gar nicht geladen. Julians Anlage ist jedoch um einiges größer dimensioniert. Ja, was soll ich dir sagen, Kiwi Bro? Aber es ist leider auch hier ziemlich traurig. Und meine Annahme, dass ich ja vielleicht im Winter autark durchkommen könnte, war komplett. Da lag ich einfach komplett auf dem Holzweg.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent von deinem Strom stammt jetzt im Winter aus der PV-Anlage?
Ja, das können wir gerade mal gerne kurz nachgucken, weil da gibt's ja schöne Statistiken, die man sich angucken kann. Also jetzt die letzten Tage waren halt wirklich sehr bescheiden. Da habe ich eine PV-Produktion von so, boah ja, so 10 Kilowattstunden am Tag und auch mal 5. Ne, das sind alles eher so schlechtere Tage.
Alter, 6, 5, 7.
Ja.
Also ich habe gerade die ganze Zeit nur vor meinen Augen, wie riesig deine Anlage ist. Also es ist ja wirklich ein enorm großes Dach und es ist ja wirklich edge-to-edge voll mit Panels. Wir sind aber auch aktuell in der Hausplanung und ich überlege, wie viele Panels bei uns auf dem Dach überhaupt Sinn machen. Und ich hatte jetzt gefühlt mit deutlich weniger geplant.
Ja, also da macht sich mal gefasst, das ist im Winter also wirklich sehr bescheiden. Also vor allem an so Tagen, wo es halt einfach regnet. Wenn du so einen richtig regnerischen und damit auch bewölkten Tag hast, wo dann die Wolken auch richtig voll mit Wasser sind, da kommt fast nichts bei rum. So 5 kW ist dann wirklich an solchen Tagen. Wenn es dann so ein bisschen freundlicher ist, also das heißt dann auch noch bewölkt, aber nicht so dick bewölkt, dann komme ich so auf 10 kW, also Kilowattstunden. Ja, und ich habe so normalerweise 16 Kilowattstunden am Tag Verbrauch. Ja, und an den Tagen, wo halt nur 5 sind, ist es dann ein Drittel. An Tagen, wo es ein bisschen weniger stark bewölkt ist, dann kommt man schon auf 2 Drittel. Ja, aber jetzt ein Autoladen oder irgendwie oder Wärmepumpe oder sowas, damit braucht man dann gar nicht anfangen. Also, ja. Also da war ich so ein richtiges Greenhorn oder so, wie nennt man das? Als ich gesagt habe, so ja, vielleicht komme ich ja durch den Winter. Nein, du kommst nicht durch den Winter. Auch nicht mit 20 Kilowatt Peak, was wir auf dem Dach haben. Ich hab jetzt den Speicher bei mir schon so eingestellt, dass ich nur noch 50% der Kapazität nutze, weil der sowieso nicht mehr voll gemacht wird bei mir jetzt. Und dann sage ich mir, habe ich lieber zum Beispiel noch so, keine Ahnung, ich habe den jetzt, glaube ich, so eingestellt, dass ich 40% immer noch nutzen kann, falls mal Stromausfall oder sowas ist. Aber der muss jetzt nicht immer wieder auf 0% runtergeschallert werden, der Speicher, weil wozu? Der wird eh nicht mehr voll. Ja. Also.
Ja, fühle ich. Macht ja Sinn. Ja, und es ist ja auch das Schöne, da so einen Puffer im Zweifelsfall noch zu haben.
Ja, voll.
Okay. Leon hat geschrieben, ups, ist kurz zugegangen. So. Hallo Felix, ich habe auch mal ein Video zu den AirPods Pro der zweiten Generation mit Klangtest gemacht und habe den Sensor einfach mit einem Stück Papier abgeklebt. Das hat die Ohrenerkennung auch aktiviert. Also ich muss sagen, ich habe es tatsächlich auch mit Papier und mit Tape probiert. Zumindest bei den AirPods Pro 3 hat das nicht funktioniert. Vielleicht habe ich es auch irgendwie falsch gemacht, aber ja.
Wie die Leute das getriggert hat, dein Experiment. So.
Ja, aber es ist ja interessant, das rauszufinden. Ja? Also wie diese Sensoren funktionieren und was da dahinter steckt. Also mich freut es ja auch, das war jetzt vielleicht nicht das letzte Mal, dass ich so ein Video gemacht habe, aber wenn da Vorschläge aus der Community kommen, wie man sich den Würstchentrick sparen kann, habe ich offene Ohren. Ja, das interessiert mich natürlich.
Ja, okay, Finn hat geschrieben, wieder eine sehr entspannte Folge. Für nächste Woche würde mich eure Meinung zum neuen BMW iX3 interessieren. Sowohl Hardware als auch Software sehen vielversprechend aus. Auch den Preis finde ich in Relation zu fast 110 Kilowattstunden großen Akku echt in Ordnung. Und es soll ja noch eine günstigere Heckantriebsvariante mit kleinerem Akku kommen. Meine Frage, würdet ihr rein theoretisch euer aktuelles Auto dafür wechseln? Die 400 kW Ladeleistung und die Reichweite sind schon sehr gut. Was würde euch noch stören und vom Wechsel abhalten? Ja.
Spannender Kommentar. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich im Laufe der letzten Woche einige Videos zum iX3 gesehen, das mich auch sehr interessiert hat, das Thema. Ich muss sagen, designtechnisch bin ich noch nicht ganz überzeugt. Ich bin sowieso jemand, ich kann mit SUVs nicht so viel anfangen und der sieht ja auch nochmal besonders aus, sage ich mal. Vielleicht gewöhnt man sich ja mit der Zeit noch an das Design, aber meinen Geschmack haben sie jetzt, sage ich mal, aus dem Stand nicht unbedingt direkt getroffen. Aber das ist natürlich Geschmackssache, ja, das muss jeder für sich selber irgendwo bewerten. Die Technik ist tatsächlich das, also zumindest die Antriebstechnik und so, ist das, was mich noch mit am meisten überzeugt. Also ich finde es krass, was die da raushauen. Riesiger Akku, enorme Reichweite, absurde Ladeleistung. Also das sind halt wirklich Stats, auch in Kombination mit dem Preis, so wie Finn auch im Kommentar schon gesagt hat, das ist eine richtige Ansage. Und ich finde auch, dass diese Bezeichnung, neue Klasse, die sie für dieses Auto verwenden, dem auch wirklich gerecht wird. Also es ist gutes Marketing in der Hinsicht, dass es wirklich klar kommuniziert, dieses Auto hat mit den Elektroautos, die BMW bisher gebaut hat, nichts zu tun. Das ist eine riesige Zäsur und ein ganz neues Niveau. Und was mich auch mit am meisten noch begeistert, ist, dass sie auch, was die Softwarearchitektur angeht, dazu übergegangen sind, halt so ein zentral gesteuertes System zu haben, ja, was ich schon seit meinem Model 3 kenne und wertschätze, dass das Auto nicht mehr als Zusammenschluss aus 10.000 Steuersystemen gehandhabt wird, wo jedes von einem anderen Zulieferer kommt, sondern dass man sagt, in erster Linie ist es eigentlich ein Computer und alles, was wir an diesen Computer anschließen, muss mit diesem zentralen Computer funktionieren. Das ist, wie moderne Autos funktionieren sollten. Das ist das, was mich damals auch mit zu Tesla gebracht hat, weil ich das gesehen habe und mir gedacht habe, das ist so genial, es ist so offensichtlich, dass das die Zukunft ist, in die wir uns entwickeln müssen. Und ich fand es sehr frustrierend, viele, viele Jahre mitzuerleben, dass es die deutschen Hersteller scheinbar nicht gecheckt haben, dass es the way to go ist. Aber BMW hat es jetzt gecheckt, die gehen in die Richtung und das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe aber noch meine Bedenken, sage ich mal, wie gut die das jetzt im ersten Anlauf umgesetzt haben. Das ist jetzt natürlich nichts, was man aus dem Stand bewerten kann. Das werden jetzt erst die nächsten Jahre zeigen. Aber was mich bei Tesla zum Beispiel auch sehr begeistert, ist einfach diese Software-Update-Kultur, dass sie halt ganz viele Fahrzeuge haben, die sich in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich sind, das, und im Betriebssystem sehr ähnlich sind und in den im Hauptcomputer und so sehr ähnlich sind und die deswegen solche Dinge wie das Holiday Update nie immer nur für einzelne Autos pushen, sondern das ist eine Flotte. Die ganze Flotte wird betrachtet. Das ist so dieser Apple-Ansatz. Es kommt ein iOS-Update. Das ist nicht nur für das neue iPhone, das ist für alle iPhones. Und ja, gut, wenn du ein 8 Jahre altes iPhone hast, dann fliegt es vielleicht mal hinten beim Support runter und vielleicht fehlt auch hier und da das eine oder andere Feature, aber der Anspruch ist immer, es kommt ein Software-Update und es kommt für alle. Und da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend beim iX3, weil ich finde, gerade solche Design-Experimente wie ein Display in Parallelogrammform rauszubringen, das ist halt wieder was, da weißt du, da saß irgendein Designer, der dachte sich, wie machen wir jetzt irgendwas, was cool und edgy und anders ist, aber für Software-Design sind speziell geformte Displays die Hölle, weil jetzt machst du vielleicht den iX3 mit diesem Parallelogramm-Display und vielleicht machst du noch einen Dreier-BMW mit dem Parallelogramm-Display, dann merkt man aber, eigentlich ist es das nicht und es sieht auch ein bisschen komisch aus. Und wenn du dann am Charger Netflix guckst oder CarPlay irgendwie eine Navi aufmachst, dann hast du nicht irgendwie schwarze Displayränder oben und unten, sondern du hast eckige Displayränder, du hast einfach ein Rechteck in einem Parallelogramm, das ist einfach Quatsch, das ist einfach Blödsinn. So, und dann sagt man, okay, für das nächste Auto machen wir wieder ein rechteckiges Display, und dann ist natürlich wieder die Frage, wenn in 3-4 Jahren das nächste Update kommt, machst du dann eine Softwareversion für die Autos, die Parallelogramm-Displays haben, und eine Version für die Autos, die wieder ein normales Display haben, oder whatever, und ich finde, die sind da mir für meinen Geschmack noch ein bisschen zu experimentierfreudig. Ein ganz normales, rechteckiges Display, das hätte es vollkommen getan, genauso wie es auch ein ganz normales, vernünftiges Lenkrad mit Knöpfen getan hätte, statt diesem Design-Experiment mit Touchflächen, was sie da jetzt hingezimmert haben. Also da, ne, sehe ich es noch ein bisschen kritisch, aber alles in allem muss ich sagen, ein absoluter Banger, und ich bin jetzt in erster Linie super gespannt, wie die ersten Autos werden, die kein SUV sind, weil SUV ist es nicht, aber wenn jetzt eine neue Klasse BMW M3 oder so kommt oder ein 5er, das ist dann das, wo meine Aufmerksamkeit liegt.
Ja, also was soll ich bei diesem Monolog noch hinzufügen?
Sorry, das war so eine
das war so eine, Felix hat den Kommentar gescreenshottet, weil er wusste, da gehe ich richtig drauf steil auf diese Frage. Ja, also ich kann vielleicht noch auf die Frage eingehen, weil er gefragt hat, könnten wir uns jetzt vorstellen, unser Auto dagegen zu tauschen, zu wechseln? Wenn ich jetzt irgendwie einen Leasingvertrag hätte oder sowas, dann würde ich sagen, ja, easy. Kann man sich auf jeden Fall mal vorstellen, so ein Auto auszuprobieren. Aber da man ja jetzt diese Autos gekauft hat und die gut funktionieren und die, also zum Beispiel das, was ich mir von einem Auto erwarte, jetzt insofern sehr gut abdecken, macht es halt eigentlich keinen Sinn, deswegen ein neues Auto zu kaufen. Da ist ja auch meine Herangehensweise relativ simpel: behalten, nutzen, solange es Spaß macht und Sinn ergibt. Und auch wenn es andere shiny, schöne Autos gibt, das wird es immer geben. Ne? Also ja, dementsprechend ist da die Antwort, ich denke mal auch bei Felix, so ja, nee, also jetzt Auto wechseln macht nicht so viel Sinn. Für uns persönlich, nicht weil das kein gutes Auto ist, ne? Also.
Ja. Sondern es einfach so ein Ding ist, ja, das ist, Autos sind keine Smartphones, so, und selbst ein Smartphone ist eigentlich übertrieben, wenn du alle 2 Jahre upgradest oder so. Und das ist ja eben, ne, genau das, was mir an meinem Auto so gut gefällt und warum ich auch mich dazu entschlossen habe, das zu kaufen, ist einfach dieses Vertrauen darin, dass ich dieses Auto einmal kaufe, damit Teil von einem Software-Ökosystem werde, das noch viele, viele Jahre Unterstützung bekommt, und dieses Wissen, hey, mein Auto wächst mit der Zeit mit. Und klar gibt es jetzt schon ein neues Model S Plaid mit Hardware 4 Kameras, was dann auch vielleicht irgendwann FSD unterstützt, wo ich jetzt noch Hardware 3 habe, was es ziemlich sicher nicht mehr bekommen wird. Und das hat irgendwelche coolen LED-Streifen im Innenraum oder whatever. Und ne, solche Sachen, das natürlich können da Sachen kommen. Und natürlich kann das Auto immer besser werden, wenn du dann da ein neues Fahrzeug kaufst. Aber ich bin auch mit meinem Fahrzeug einfach sehr zufrieden. Und auch wenn natürlich solche Sachen wie eine enorm große Reichweite und extrem schnelle Ladegeschwindigkeit an sich reizvoll sind, muss ich sagen, dass ich in meiner aktuellen Lebenslage mit Family länger brauche als mein Auto. Ich kann nicht so weit fahren, wie mein Auto fahren kann, und ich kann nicht so kurz laden, wie mein Auto laden kann. So, weil ne, wickeln und essen und ein bisschen Bewegung und bla und was mit Kids halt alles am Charger ansteht, das dauert eh länger als der Ladevorgang. Und auch mit dem Akku, den ich jetzt habe, kann ich 3 Stunden auf der Autobahn durchfahren, aber nach 3 Stunden brauchen sowohl die Kids als auch ich ein bisschen Auslauf. Und da würde mir jetzt so eine schnellere Ladeleistung nicht unbedingt krass was bringen. Nichtsdestotrotz, klar, wenn ich irgendwann in vielen, vielen Jahren ein neues Auto kaufe, sind natürlich so Specs wie die Reichweite und die Ladegeschwindigkeit Dinge, worauf ich achte. Weil wenn du dann mal in die Situation kommst, wo du alleine unterwegs bist, du musst ganz schnell eine lange Strecke zurücklegen oder freue ich mich natürlich, wenn es schnell geht und lange hält. Aber es ist jetzt kein Faktor, der mich von meinem aktuellen Auto wegdrückt, wo ich so sage, oh, ich muss dringend upgraden, weil lädt viel zu langsam.
Ja. Okay, kann ich es unterschreiben. Apfel AI hat geschrieben, hallo ihr beiden, mich würde interessieren, was eure Gedanken zum Thema Human Washer von der Firma Science aus Osaka sind. Das gute Stück wurde neulich bei der Weltausstellung Expo vorgestellt. Ja, also ich glaube, ich habe das auch gesehen. Das ist quasi so eine Waschmaschine, wo man sich reinsetzen kann und die wäscht keine Wäsche, sondern die wäscht halt den Menschen. Also für Leute, die zu faul sind zu duschen quasi, ist das halt ja so ein neues Tech-Gadget, was man sich kaufen kann. Könnt es ja mal googeln.
Gadget für 500.000 Euro.
Human Washer, Digga, also. Ja, also ich meine, das ist auch so mit Display und sowas, das ist fast wie so eine Fahrerkabine, in die man sich so reinsetzt. Und in dieser Kabine ist dann so ein Stuhl. Und dann geht's da halt drin los mit dem Waschgang und du sitzt da halt so drin und ja, kannst da einfach entspannen, musst dich nicht bewegen und wirst halt gewaschen. Das ist natürlich jetzt erstmal, denkt man sich so, hä, wie unnötig so, auch dann gerade zu dem Preispunkt. Ich denke, das ist halt vor allem etwas, so ein richtiges Luxusprodukt, wenn du halt wirklich einfach ultra viel Geld hast und irgendwas Fancyes bei dir zu Hause haben willst, ist es vielleicht funny, kannst dir noch einen Fernseher da vorstellen und dann entspannt irgendwas gucken. Aber ich sehe auch schon irgendwas Interessantes in dieser Herangehensweise, wenn das irgendwann mal günstiger wird und so. Weil es gibt ja auch viele Leute, die sich einfach nicht mehr gut selber waschen können oder auch nicht mehr sicher in der Dusche stehen, weil rutschig und man ist nicht mehr so sicher auf den Beinen. Also für solche Anwendungsfälle ist das schon an sich eine coole Erfindung, wenn sie halt nicht 500.000 Euro kosten würde. So, aber das kann sich ja noch entwickeln. Ne? Also muss man nicht nur belächeln, ist schon irgendwo auch cool. Aber ja, jetzt zu dem aktuellen Stand natürlich Quatsch. Für 500.000 Euro.
Also mich hat es irgendwie direkt an Wall-E erinnert. Weißt du, wo die alle in ihren Pots sitzen, statt rumzulaufen und dann da durch die Gegend schweben. Es ist so dieses so, oh yeah.
Du, ich muss da gestehen, ich habe Wall-E langweilt. Noch nie geguckt, den Film.
Oh mein Gott, große Empfehlung. Sehr, sehr große Empfehlung. Nee, wirklich. Also der hat auch zu Recht viele Preise gewonnen. Der ist ganz großartig, weil der große Teile des Filmes auch stumm sind, weil Wall-E halt nicht sprechen kann, sondern nur Geräusche machen kann. Und die Art und Weise, wie die da Storytelling ohne Worte betreiben, ist schon super cool. Es gibt natürlich Worte im Film und es gibt Charaktere, die sprechen können, aber die Hauptcharaktere können nicht sprechen. Und es ist eine Kunst, dann daraus eine coole Story zu basteln.
Ja, okay. Also ich mag auch eigentlich diese Animationsfilme. Also vielleicht soll ich es mir echt mal angucken.
Ja, und die Thematik ist auch gefühlt aktueller denn je. Also irgendwie so, ja.
Das ist nur die Frage, wo man den gucken kann.
Disney Plus. Okay. Of course. Ist ja Pixar.
Klar, klar. Olli Plannert hat geschrieben, ein Gedanke zu Felix seiner These mit dem Autoblinker. Im FSD fährt das Auto, wenn es den Blinker setzt, aber auch wirklich die Ausfahrt ab. Wenn du selber fährst, kann es ja sein, dass du aus welchem Grund auch immer mal einen Richtungswechsel, welcher dir das Navi sagt, nicht machst. Bei einem Kreisverkehr kann das schon gefährlich werden, wenn das Auto für dich blinkt, du aber siehst, du aber noch weiterfahren willst. In der Schweiz bekämst du, sollte es zu einem Unfall kommen, dann eine Teilschuld wegen falscher Signalisierung vorgeworfen. Logisch hätte der andere nicht einfach nur aufgrund deines Signals losfahren dürfen, aber Bürokratie und dumme Gesetzeslagen gibt es nicht nur bei euch in Deutschland. PS, die Erfahrung mit zugesprochener Teilschuld kommt von 10 Jahren Unfalldienst.
Tja.
Ja, da weiß jemand, von was er redet. Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. Also kann man auf jeden Fall bedenken. Zwei Gedanken dazu aber noch von meiner Seite. Erstens, der Status quo. Wie ist es denn aktuell, wenn ich mit meinem Yoke-Lenkrad und Toucher-Blinktasten im Model S in einen Kreisverkehr fahre? Da diese Touch-Tasten, wenn man das Lenkrad kopfüber hält, meistens gar nicht mal mehr so gut funktionieren, ist es bei mir oft so, dass ich, und jetzt Schande auf mein Haupt, sowieso schon früher blinke, als ich tatsächlich rausfahre, um sicherzustellen, dass der Blinker dann an ist für den Moment, wenn ich rausfahre. Das versuche ich natürlich nach Möglichkeit so zu gestalten, dass das nur passiert, wenn kein anderer in den Kreisverkehr reinfahren will, der dann davon irritiert werden könnte. Aber Fakt ist, aktuell mit den Touch-Tasten nur funktionieren Kreisverkehre so schlecht, dass von einem korrekten Blinken sowieso nicht auszugehen ist. Und gut, natürlich ist es weniger schlimm, sage ich mal, wenn du rausfährst, ohne geblinkt zu haben, als dann zu blinken, ohne rauszufahren, weil die, wenn du rausfährst, ist da ja niemand, sage ich mal, den du über den Haufen fahren kannst, versus wenn du nicht rausfährst, dann könnte es potenziell zu einem Unfall kommen. Aber so oder so, entweder in Form von zu früh blinken oder gar nicht blinken oder wie auch immer, läuft's mit den Touch-Tasten aktuell eh kacke. Es wäre also auf jeden Fall eine Verbesserung für die Gesamtsituation, wenn man so ein Auto Blinker hätte, weil ich sag mal, in 95% der Fälle würde man ja da rausfahren, wo das Navi einen rausschicken will. Und der zweite Gedanke noch, wir haben ja aktuell schon im Tesla ein Feature für automatische Blinker, nicht zum Aktivieren, aber zum Deaktivieren. Wenn du auf einer dreispurigen Autobahn zum Beispiel fährst und du bist auf der ganz rechten Spur und du setzt den Blinker nach links, kannst du in den Einstellungen aktivieren, dass sobald du auf die mittlere Spur gewechselt hast und der Spurwechsel vollzogen ist, dass der Blinker dann automatisch ausgeht. Jetzt ist es so, dass wenn du von der ganz rechten Spur zur ganz linken Spur wechselst und das in einem Zug machst, dass er dann eben nicht bei der mittleren Spur den Blinker ausmacht, sondern das sieht und den anlässt, bis du dann auf der ganz linken Spur mit deinem Spurwechsel fertig bist. Aber es gibt auch Situationen, wo du quasi so einen Doppelspurwechsel machst. Du fährst quasi erst auf die mittlere, guckst dann nochmal und fährst dann auf die ganz linke. Und da ist es mir auch schon passiert, dass der Blinker an war. Ich dachte, okay, der bleibt jetzt an und dann ist er mir aber ausgeschaltet worden, bevor ich auf die ganz linke Spur gegangen bin. Also diese Problematik, dass automatische Blinkerfunktionen nicht immer das machen, was du willst, existiert auch jetzt schon, wenn auch in anderer Form. Ja. So viel dazu.
Ja, ja, okay. Check, check, check. Ich glaube aber, das waren jetzt tatsächlich alle Kommentarskis.
Ja, in dem Sinne. Es war mir eine Freude. Liebe Leute, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.
Schaut rein. Und sorry, jetzt habe ich's verkackt. Haut rein, liebe Leute. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy. Growing up is just a big fat trap. I take pride.
Nobody never working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a load of crap? Growing up is just a trap.
So, Nach-Outro-Thema?
Oh, gibt's wirklich, das meintest du ernst, dieses Nach-Outro-Thema?
Also ich hätte was. Es ist auch perfekt für nach dem Outro, weil es ist schon wieder so komplett nischig.
Geil, ja. Ich hab noch 6 Minuten Aufnahme, also okay. Let's do it.
Dann hau ich dir mal eine News raus, über die ich mich sehr gefreut habe in der letzten Woche als Freizeitpark-Fan. Denn wir haben in Leipzig bei uns einen Freizeitpark, der jetzt seit 10, 15 Jahren sehr sporadisch Investitionen abbekommen hat. Also der wird auf Sparflamme betrieben seit vielen Jahren.
Der Park, wo Mr. Beast mal den sich...
Genau, Belantes heißt der. Ja. Und es tut mir seit Jahren im Herzen weh, weil die Location eigentlich viel Potenzial hat. Leipzig hat ja auch viele Einwohner, ist eine Stadt, die generell viel wächst. Hier wird viel investiert in der Stadt. Und ich habe mich immer gefragt, woran es liegt, dass in Belantes nicht investiert wird und es so gefühlt irgendwie das einzige Ding ist in Leipzig, was da voll nicht den Weg der Stadt mitgeht. Und jetzt wurde vor vielen Monaten der Park tatsächlich aufgekauft von einem Betreiber, der auch zum Beispiel die Walibi-Parks in Holland zum Beispiel betreibt oder auch den Park Asterix in Frankreich. Und die investieren sehr gut in ihre Parks und da habe ich mich schon gefreut auf das, was kommt. Und wir haben jetzt letzte Woche erfahren, was kommt. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass Belantes bis 2030 in den Asterix-Park Deutschland umgebaut wird.
Okay.
Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was passiert. Ich glaube, dass es eine gute Sache ist, weil Belantes an sich nichts hatte, was es besonders gemacht hat, was jetzt vielleicht jemanden aus Hamburg oder so dazu bewegt hätte, nach Belantes zu kommen, sondern es war halt immer so der Ramschpark am Stadtrand von Leipzig, wo man halt vielleicht mal hingeht, wenn man Leipziger ist und nicht mehr. Aber diese Asterix-IP ist in Frankreich sehr, sehr erfolgreich, bei diesem Park Asterix. Und
von
Deutschland
habe ich auch nie was gehört, muss ich
sagen. Ist bei Paris.
Ja.
Die haben irgendwie so 6 Millionen Besucher im Jahr, was schon echt viel ist für einen Freizeitpark. Und investieren auch wirklich regelmäßig in fette neue Achterbahnen. Und Deutschland ist wohl der zweitgrößte Markt für Asterix-Comics direkt nach Frankreich. Und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, den Park in Asterix-Park Deutschland umzubauen. Das wird jetzt Stück für Stück passieren. Immer mehr und mehr Themengebiete werden auf diese Asterix-Thematisierung angepasst. Und der Anfang macht jetzt so eine Idefix-Bereich in dem Park, der dann so hundethemed ist, mit ein paar Kinderattraktionen. Und nächstes Jahr soll dann auch schon die erste neue Familienachterbahn kommen. Insgesamt sollen über 100 Millionen Euro in Belantes, also quasi in Zukunft den Asterix-Park
Deutschland. Und du denkst dir nur, so geil.
Gepackt werden und ich denke mir nur, so geil. Endlich wird dieser Ramsch da geupgradet und gerade auch natürlich jetzt für mich so mit den Kids, es ist einfach schön, so dieses Gewissen zu haben, dass mit meiner Familie und mit meinen Kindern mit dieser Freizeitpark in den nächsten Jahren wachsen und besser werden wird. Und auch mit dieser Asterix-Thematisierung, das sieht man auch in dem Asterix-Park Frankreich, halt einen großen Familienfokus auch haben wird. Und die erste Bahn, die jetzt kommt, ist eine Familienachterbahn und so. Und du siehst halt richtig so, die planen dieses Ding jetzt genau in meine Lebensphase rein und es hätte wirklich nicht besser laufen können.
Ja, du kannst schon mal Asterix-Comics für die Kids dann organisieren, dass die da schon mal voll drin sind.
Ja, ich habe auch meinem Dad davon erzählt und der meinte so, ey, Fun Fact, den du vielleicht über mich nicht wusstest. Ich bin großer Asterix-Fan gewesen in meiner Jugend. Und ich so, geil, kann ich Opa mit den Kids in Asterix-Park schicken und Opa erklärt dann die Stories hinter den Figuren. Beste.
Ja, ja.
Schön Jahreskarte holen, yalla.
Ja, das sind die guten Nachrichten ganz am Ende vom Crewcast.
Genau.
Schön auf jeden Fall.